Wir haben gute Gründe, über die aktuell geltenden Regeln im Triathlon zu sprechen. Denn nach der Aktualisierung der Sportordnung im Frühjahr und rechtzeitig vor den Hauptwettkämpfen ist es essentiell zu wissen, was jetzt gilt. Wie viel Flüssigkeit darf in dein Trinksystem passen? Wo müssen die Flaschen angebracht sein? Und was gibt's für Neuigkeiten in Bezug aufs Windschattenfahren? Das und alle anderen wichtigen Vorschriften diskutieren wir in der heutigen Podcast-Folge. Ach, und aus gegebenem Anlass verlieren wir auch noch ein paar Worte zu tatsächlichen bzw. versuchten Laufrekorden.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Gut, Josh, die Läufer verfolgen uns hier, auch wenn wir eigentlich ein Triathlon-Podcast sind. Aber in der letzten Woche bzw. am Wochenende sind ein paar Dinge passiert, die, ja, nicht nur unsere Gemüter erhitzt haben, würde ich sagen.
Das ist richtig. Teilweise mein Gemüt, teilweise dein Gemüt. Es hat beides was miteinander zu tun und das ist eigentlich ein Thema für eine Riesenfolge, aber ja, wir sind einfach gerade so ein bisschen in einer Termingeschichte drin. Wir haben viel zu tun die nächsten 4 Wochen. Wir kriegen nicht alles unter, was wir gerne möchten. Die nächste Podcast-Folge ist auch schon quasi, ja, versprochen. Da ist das Thema schon fest. Da kommen wir auch nicht, also da wollen wir auch nicht raus, aber das ist dann das. Deswegen reißen wir es jetzt hier kurz an und es ist auch ein Diskussions-Aufreger-Thema. Aber ich muss leider die steile These hier aufstellen, dass der Profisport in Zukunft nicht mehr so funktionieren wird, wie er das bis jetzt gemacht hat. Jedenfalls im Ausdauerbereich wird aus meiner Sicht in Zukunft die tatsächlich erbrachte Leistung oder die beste erbrachte Leistung nicht mehr der Garant sein dafür, dass man quasi die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Das ist sehr traurig und auch für mich sehr schade. Weil ich versuche es hier so ein bisschen diplomatisch zu umschreiben und zu erklären. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich nicht der Beste bin und wenn ich nicht der Größte bin, dann sollte ich mich nicht als genau der darstellen. Das ist vielleicht auch eine naive, dumme Meinung meinerseits, weil die in Social Media nicht funktioniert. Aber es gab leider tatsächlich jetzt ein Beispiel, das mich wirklich auch sehr beschäftigt, wo ich denke, dass genau das passiert ist. Manche von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, andere nicht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Und ich möchte auch hier an dem Punkt sagen, dass alle Leistungen, über die ich jetzt spreche, große Leistungen sind, das macht man nicht einfach so. Da muss man mental und körperlich stark und fit sein. Trotz allem, finde ich, sind sie nicht vergleichbar und für mich passt das die mediale Verteilung dabei überhaupt nicht. So, und ich erkläre jetzt auch, worum es geht. Es gab einen Influencer, einen YouTuber, Adra heißt der. Ich habe immer. Arda, Entschuldigung, Arda heißt er. Ich folge ihm nicht. Ich habe nur hin und wieder mal bei irgendwelchen Recherchen oder so beruflich Videos von ihm angezeigt bekommen. Ich kann auch über ihn persönlich gar nichts sagen. Vielleicht ist es toll, dass er Leute zum Sport bringt. Vielleicht bringt er mit seinen Aktionen auch nicht so viele Leute zum Sport. Das sei mal dahingestellt. Er hatte die Aktion 600 Kilometer in 96 Stunden laufen. So, das ist ein hartes Stück. Ich bin schon 100 Kilometer gelaufen. Ich habe für mich, finde ich, eine gute Zeit gehabt, aber kann mich bei weitem nicht mit irgendjemandem messen, der sich dafür wirklich auch fokussiert vorbereitet, nur aufs Ultralaufen. Da bin ich schlecht. Ganz einfach. So. Ich finde trotzdem, 100 Kilometer laufen ist eine Leistung. Jetzt ist der Punkt, der gute Mann hat dieses Ziel aus meiner Sicht weit verfehlt. Er hat die 600 Kilometer gemacht. Ich glaube, er hat am Ende 123 Stunden dafür gebraucht, also fast 50% mehr. Und so eine Aktion kann immer irgendwie ein Stück weit schief gehen. Sowas kann immer nicht funktionieren, aber ich finde, wenn man, ich glaube, er hatte 453 Kilometer bei der 96-Stunden-Marke. Da kann man schon davon sprechen, dass entweder die Latte, die Challenge zu groß war, das Ziel zu groß oder eben in der Vorbereitung was schiefgelaufen ist. Vielleicht war es auch an den Tagen jetzt überraschenderweise, er war krank oder so. Ich habe das auch nicht verfolgt. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich wäre es aufgefallen, wenn er einen Durchfall gehabt hätte, 3 Tage lang. Aber gut. Er hat seine 600 Kilometer gemacht und er hat da auch eine große Leistung gebracht. Wo es da auch schon die Kritik gibt, ob das da noch laufen ist oder eher gehen. Da kann jeder.
Spazieren gehen, hieß es
Ja,
ja auch.
weil die Pace im Schnitt halt nicht groß ist. Und ich ziehe auch gleich den Vergleich. Ich glaube, er hatte 6.000 Höhenmeter, 12.000 Höhenmeter, nee, 6.000, irgendwas, so, also keine 10, so irgendwas. Auf jeden Fall. Er hat eine riesen mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil Red Bull involviert war, weil natürlich die alles gemacht haben, um die Werbetrommel zu rühren und um alles zu zeigen, um zu zeigen, was so ein toller Typ er ist. Und wie gesagt, 600 Kilometer, auch in 123 Stunden, macht man nicht so einfach. Aber, und da ist das Aber, und das ist das, was mich stört. Es gab, ich glaube, Wochenende davor. Ich weiß, ich habe die Daten nicht genau im Kopf, weil es halt auch mehrere Tage ging. Das Cocodona 250-Meilen-Rennen war, ich glaube, vorletztes Wochenende. Wurde da gestartet, lief dann mehrere Tage. Und das ist ein Rennen über 250 Meilen. Das sind 403 Kilometer. Und dieses Rennen hat eine Frau gewonnen. Und nicht dieses Rennen. Eine Frau hat bei den Frauen gewonnen, sondern die schnellste Teilnehmerin, also die schnellste Person, die gestartet ist und gewonnen hat, war eine Frau. So, die hat alle Männer geschlagen, die hat den ersten Mann, und ich habe es auch offen, die hat den ersten Mann fast um 1,5 Stunden geschlagen. Sie hat 56 Stunden gebraucht für 403 Kilometer, ich glaube mit doppelt so viel, ich glaube 15.000 Höhenmeter, irgendwie sowas.
19.000 meinte ich, aber das muss man dann immer wieder gucken. Höhenmeter und
Ja,
Feet
ja.
in
Ja,
Amerika
ja.
wird das ja immer ein bisschen anders angegeben. Genau, auf jeden Fall waren es mehr. Im Detail kann man die Höhenmeter, glaube ich, nochmal checken.
Ja. Aber es waren, also, das weiß ich, ungefähr doppelt so viel wie bei dieser 600-Kilometer-Challenge. Und da entsteht für mich ein totales Ungleichgewicht. Das ist, also, man gab dann da auch Videos vor, was, 53 Jahren? Ist die erste Frau beim Boston-Marathon gestartet. Davor durften Frauen bei Laufveranstaltungen gar nicht mitmachen. Und jetzt gibt es dann 250-Meilen-Rennen, wo eine Frau gewinnt vor allen anderen. Und es ist auch gar nicht so, dass es jetzt so super Fall ist. Es gab Rachel Entrecki heißt sie, hatte phänomenale Zeit. Sie hat den Kursrekord, glaube ich, um fast 2 Stunden unterboten, den vorher, glaube ich, irgendein Mann aufgestellt hatte. Der zweite, also der erste Mann, hat den auch unterboten. Das soll ja auch nicht verschwiegen werden. Also es war auf jeden Fall ein schnelles Rennen, aber die hat echt richtig abgeräumt. Und sie war auch zum Beispiel auf Platz 6. Also nach ihr kommen 4 Männer, dann kommt schon wieder eine Frau. Dieses Rennen zeigt, wie stark die Frauen in diesem Sport werden, wie weit die kommen können, wie schnell die sein können. Und wenn man jetzt diese zwei Leistungen vergleicht, dieser YouTuber hat in 96 Stunden 453 Kilometer geschafft. In 96. Und sie schafft in 56, also 40 Stunden schneller, 403 mit doppelt so viel Höhenmetern. Und hier in Deutschland, er kriegt eine Riesenaufmerksamkeit, ein Riesending, aber über diese Frauenleistung, über diese Frau, die da alle Männer schlägt, die da so eine Zeit hinlegt, die den Rekord bricht, habe ich nichts gelesen. Gar nichts. Also es gibt natürlich so diese Trail-Magazine und so, da sieht man das schon. Aber dass hier eine große Zeitung drüber berichtet hätte, null. Und das zeigt mir so ein bisschen, wenn du 1 Million Follower hast, wenn du große Partner hast, wenn du eine große Ankündigung machen kannst, wenn du sagst, ich mache ein Riesending, dann ist irgendwie am Ende ganz egal, wie das ausgeht. Es ist ganz egal, dass du 50% mehr der Zeit brauchst. Du wirst trotzdem gefeiert, du kriegst trotzdem Riesenaufmerksamkeit. Und andere, die eine viel größere Leistung, und es ist für mich einfach eine größere Leistung, das sind 56 Stunden zu machen, eine viel größere Leistung bringen, teilweise überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und ja, da sieht man, der Profisportler wird in Zukunft vielleicht nicht die Sponsoren bekommen. Der Profisportler wird nicht die Unterstützung bekommen, wenn er nicht mit der Reichweite von anderen konkurrieren kann, die sporttechnisch gar nicht so leistungsstark sind, aber halt mehr Werbung für einen machen können.
Ich finde deine These auf jeden Fall sehr spannend und muss zum Teil zustimmen, zum Teil aber auch das vielleicht ein bisschen einordnen, wenn wir jetzt schon dabei sind.
Ja, bitte,
ich denke,
klar.
Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der Ada quasi, ich weiß nicht, ob er in Deutschland wohnt, aber
Er wohnt wohl in Berlin, wie die Nationalität ist. Die einen sagen, es war ein Deutscher, die anderen sagen, es war jemand anders. Ich habe den Pass nie gesehen, keine Ahnung. Er kommt wohl aus Berlin und mehr ist ja auch nicht wichtig.
Genau, also ich denke, dass er dadurch ein bisschen präsenter ist in den deutschen Medien als quasi eine Amerikanerin, die in Amerika irgendein Rennen gewinnt. Ja,
natürlich,
so.
Ja klar.
Und auch wenn es eben eine sehr große Besonderheit ist, wenn eine Frau eben ein Rennen overall gewinnt, also quasi vor allen Männern, auch wenn das nicht das erste Mal ist, dass das passiert ist. Es war schon vor 6, 7 Jahren einmal so mit einer anderen Ultraläuferin, die dieses Mal Zweite geworden ist, aber ist auch egal. Und genau, es gibt immer wieder solche singulären Rennen, die dann eben nur in der bestimmten Ultra-Running-Bubble vielleicht wahrgenommen werden. Und das ist ja auch so ein bisschen der Charakter von sozialen Medien, dass man nur bestimmte Dinge wahrnimmt in seiner Blase. Und klar, die, sag ich mal, öffentlich-rechtlichen oder Zeitungen und so weiter unterliegen ja nicht diesem Algorithmus, wenn man die App von der Zeit oder vom Spiegel oder was auch immer hat auf dem Handy, dann sollten einem Medien relativ ungefiltert auch wiedergegeben werden oder man bekommt Meldungen, ganz egal, ob einen das Thema jetzt speziell interessiert oder nicht. Und da hast du schon recht, dass ja, das Thema dort sehr viel, also dass das ADA-Thema sicher mehr Raum eingenommen hat, als das von der Rachel schon alleine die Formulierung, also dass Red Bull das Cyborg-Season nennt, ist ja schon so ein bisschen größenwahnsinnig, weil sie dann eigentlich zeigen, sie haben keine Ahnung vom Ultrarunning und sie haben keine Ahnung, was es dort für andere Maschinen gibt, die schon viel mehr geschafft haben. Und das könnte man ja vielleicht auch als solche Marke mal recherchiert haben.
Aber da würde ich kurz einhaken. Ich würde das Red Bull nicht unterstellen. Die wissen das ganz genau. Die Red Bull ist so im Ultrasport drin. Ich bin mir sicher, dass da einer gesagt hat, hey, das ist aber. Aber das ist ja nicht der Punkt. Ich glaube, die Zielgruppe kennt die Ultraszene nicht. Und dann, wenn du halt da 600 Meilen Cyborg Challenge draufschreibst, es gibt ja auch, ich habe ein Interview auf dem Rollentrainer, so wie wir das machen, mit der Rachel ein Interview gesehen, da ging es irgendwie um, wir haben Endure, dieses Buch von
Alex Hutchinson.
Hutchinson hören wir gerade beide nebenher. Und da ging es Ultra, Triple, keine Ahnung was, Triathlon, wo man erstmal, ich weiß nicht, wie viele Meilen schwimmt, auf jeden Fall läuft man, ich weiß nicht, 700 Kilometer, also das ist ein Triathlon, der dauert irgendwie einen Monat und da läuft man, ich kann es gleich nebenher mal suchen, also das ist total irre, aberwitzig, ich meine, das ist im Endeffekt wahrscheinlich sowas Ähnliches, wie Jonas gemacht hat, drei Monate lang, aber Da gibt es echt irre Sachen, wo man sich gar nicht vorstellt, dass das geht. Ich glaube, Red Bull weiß das schon ganz genau, aber ich habe gestern auch so ein paar Diskussionen bei Instagram verfolgt. Dann hieß es so, ja, der bringt vielleicht Leute zum Sport. Und das ist auch okay, also als Influencer, wenn man so, aber da ist auch immer die Frage nur, also immer mit welchem Hintergrund. Aber was ich viel mehr gesehen habe, war, diese Videos bringen vielleicht viel mehr die Zuckerbrause zu einer speziellen Zielgruppe, als dass die dann Sport machen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war früher völlig unsportlich und ja, es ist irgendwie dann schon cool, wenn man das trinken kann, was solche Leute trinken. Und man nicht denkt, ah, ich gehe jetzt auch so viel laufen. Und ich glaube, das ist halt einfach das Kalkül. Nee, ich will da Red Bull gar nicht irgendwie an Pranger stellen. Das ist eine Firma wie jeder andere. Precision Hydration hat ein Riesending gemacht mit der Rachel, weil die haben die nämlich halt quasi unterstützt und gefuelt. Ja, Firmen sind halt daran interessiert und das ist ja auch so ein Stück weit das, was der Influencer ist. Dem Influencer, der quasi Litfaßsäule, der Werbefigur, ihre Werbung anzuheften, damit sie mehr Geschäft machen. Und da sehe ich aber halt auch das Problem. Da geht es nicht darum, dass sie sagen, hey, wir wissen, dass andere Leute viel mehr laufen, viel weiterkommen. Wir wollen nicht dich jetzt so darstellen, als wärst du da besser als die anderen.
Ja, ich kann absolut verstehen, dass da eben ganz andere Beweggründe dahinter liegen, hinter so einer wie auch immer gearteten Challenge und wie auch immer man sie dann betitelt. Dass ja natürlich nicht alle Leute immer alles auf dem Schirm haben können, so wie wir uns halt nicht für Skisport interessieren oder für bestimmte
Nein.
andere Sportarten und da nicht mitbekommen, was es für Rekorde gibt, ist es ja auch vollkommen legitim, dass nicht alle Leute, die sich für Kraftsport oder Fitness interessieren, auch was von Ultrarunning wissen und so
Nee,
weiter.
nee, nee, das ist auch alles völlig okay. Es ist nur für mich, diese zwei Ereignisse liegen zeitlich und distanzmäßig so nah beieinander, dass ich es dann halt schon so ein Stück weit frappierend finde. Das auch, und das ist ja der Punkt, wo das in deiner Social Media Bubble auftaucht, ist mal die eine Sache. Aber dass die Medien das auch gar nicht aufgreifen, ist halt eine andere. So, und ja. Da könnte man, das will ich jetzt hier nicht, wir kommen gleich zu den Triathlon-Regeln, aber ich musste das hier einfach loswerden. Da könnte man jetzt schon so ein bisschen aufmachen. Der Typ, der sich halt hinstellt und sagt, ich bin der Geilste, da gucken alle hin und die Frau, die läuft hinten rum einen Weltrekord oder macht einen Rekord und schlägt alle Männer und sagt halt nicht, ich bin die Geilste und wird nicht wahrgenommen. So ganz einfach.
Ja, leider ist das auch im echten Leben ja manchmal so. Man muss nur sagen, man muss nur ein großes Ego haben und kommt damit sehr viel weiter. Oder man muss ein dickes Auto fahren, wie auch immer. Man kann es ja auch in alle Richtungen interpretieren.
Ja.
Das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Sache. Und ich weiß nicht, ob es jetzt eine neue Entwicklung ist oder ob es einfach schon immer so war. Tatsächlich glaube ich, dass auch schon lange bestimmte Rekorde nicht so gewürdigt wurden, wenn die Leute nicht die Möglichkeit hatten, sich dann auch gut darzustellen in den sozialen Medien oder das in irgendeiner Form auszuschlachten. Es gab ja auch, ich weiß nicht, ob in Belgien oder den Niederlanden eine Frau, die letztes Jahr, glaube ich, jeden Tag einen Marathon gelaufen ist oder.
Nee, das war in Deutschland sogar, aber irgendwo da an der Grenze. Und die hat das,
Ja,
also,
irgendwie, genau, relativ da im Westen, sag ich mal.
ja.
Und das ist meines Erachtens auch total untergegangen. Und ja, man muss halt immer irgendwie was draus machen aus dem, was man da leistet,
Richtig.
damit es irgendwie auffällt und damit es auch Leute inspiriert. Und per se ist ja jede Inspiration oder Motivation auch gut. Aber ich finde auf jeden Fall deinen Punkt super, super wichtig, dass es eben schade ist, dass Menschen, die sehr viel mehr leisten, oftmals gar nicht so gesehen werden.
Ja, und ich finde, weißt du, ich finde jetzt auch, wenn man jeden Tag einen Marathon läuft, ein Jahr lang, dann ist das eine geile Nummer. Oder wenn man bei so einer Challenge einen neuen Rekord bricht, dann finde ich das auch toll. Also Jonas ist halt jetzt so ein bisschen das primärste Beispiel, das wir so auch am eigenen Leib erlebt haben. Das finde ich völlig in Ordnung und das finde ich dann auch absolut legitim, dass man das transportiert, weil man muss so ein Unternehmen, also jetzt 4, 5 Tage irgendwo laufen, Ist nicht unbedingt so teuer, sich darauf vorbereiten, die Zeit zu haben, das muss man irgendwie finanzieren. Aber auch der Punkt, wenn man 3 Monate so eine Challenge macht, da muss man schon auch quasi Partner haben, die das bezahlen und die natürlich auch was davon haben. Und da will ich auch gar nicht, das ist so und das ist auch okay so. Da profitieren ja auch beide Seiten. Was mich hier so gestört hat, war, es wurde ja eine Challenge, es wurden ja 600 Kilometer nicht knapp verpasst. Also es ist ja nicht so, dass es 585 waren und dann waren die 96 Stunden rum, sondern es sind 150 Kilometer von 600. Das ist ein Viertel. So. Und da finde ich einfach, oder da ist mein Learning, wenn ich Social Media so angucke, und wir sind ja auch schon lange da unterwegs, ist tatsächlich, es ist nicht wichtig gewesen. Es ist jetzt im Nachgang nicht wichtig, dass er das nicht geschafft hat, dass er das Ziel nicht erreicht hat. Er hat sehr viel länger dafür gebraucht. Und ich glaube, jeder Ausdauersportler, jeder, der hier schon länger Langdistanzen macht, könnte mit ein bisschen Vorbereitung 600 Kilometer in 123 Stunden sind 4, 5, 6, sind 6 Tage. Da wären wir alle völlig fertig, aber mit einer gewissen Vorbereitung könnten das mehrere Menschen schaffen. Und da finde ich halt, sich dafür feiern zu lassen, fühlt sich für mich einfach falsch an. Ich würde mir da doof vorkommen, wenn ich mich da quasi in den Vordergrund stelle. Sondern ich würde sagen, okay, Leute, jetzt machen wir mal runter. Schön, dass ich das geschafft habe. Schaut euch mal die an. Die machen das. Das sind die Richtigen. Die machen Zeiten. Ich hätte mich gefreut, dann die Rachel rauszukramen und zu sagen, hey, das ist toll, dass ihr mich feiert, aber guckt mal, die Frau hat es in 56 Stunden geschafft und das war mindestens genauso hart. Und so, weißt du, das ist so das. Und das ist, glaube ich, was Neues. Es ist nicht mehr so, du bist gut und machst Werbung dafür. Ich finde, das ist ein Beispiel dafür. Ich kündige was an, was ich so gefühlt im Nachhinein gar nicht annähernd erreichen kann. Und nehmt trotzdem die Lorbeeren mit.
Ja, also zu dem Thema ungleiche Wahrnehmung von Leistungen könnte man ja auch noch was im Triathlon beitragen, weil da gibt es ja auch ganz viele, die eben in Richtung Ironman streben und nur die Langdistanzathleten auf dem Schirm haben und gar nicht merken, was zum Beispiel die olympischen Athleten alles so drauf haben und was die alles abreißen. Und jemand wie zum Beispiel Lisa Tertsch, die letztes Jahr da die Serie gewonnen hat, hat halt auch nicht annähernd so viel Unterstützung oder Sponsoren oder eben auch mediale Reichweite wie die ganzen bekannten Namen aus dem Ironman-Zirkus, nenne ich es jetzt mal. Und
Ja,
da
ja.
müssen wir auch niemanden schlecht machen. Das sind alles
Nein.
tolle Leistungen, aber es
Ja.
sind halt einfach sehr unterschiedliche, ja, Gewichtungen, was die eigene Orientierung dann auch angeht oder wie man das dann bewertet.
Ja, und das, aber und das ist halt auch der Punkt. Es gibt ja zum Beispiel Lionel Sanders im Triathlon, der ja auch jetzt. Der hatte 1, 2 Jahre, da war richtig weit vorne mit dabei. Und es gab ja schon Momente, wo man dachte, oh Gott, der läuft wie ein Kranker und jetzt wird der Ironman-Weltmeister. So, es hat dann nicht geklappt, aber so, er war nah dran. Und der hat ja, glaube ich, auch mit seinem Social-Media-Auftritt, also vor allen Dingen mit seinen YouTube-Videos, schon auch eine Reichweite. Er gehört aber jetzt, jedenfalls aktuell, nicht mehr so sehr zu den Favoriten für irgendwelche Weltmeistertitel. Er macht halt Schlagzeilen durch, eine Linie überqueren, die nicht da ist, und dafür dann quasi abgestraft zu werden, da kann man sich zu Recht beschweren. Aber dann macht er halt so Announcements hier, ich starte nie wieder bei Iron Man, so. Dann macht er Announcement, ich bin zurück bei Iron Man, so. Und
Ist ja
das
auch gut, wenn du jedes Mal
ja.
eine neue Schlagzeile produzieren
Ja,
kannst.
und es ist ja dann vielleicht auch schön, ihm zuzugucken. Das ist ja irgendwie vielleicht auch interessant. Vielleicht hat es auch so ein bisschen eine Mischung aus. Ich habe mit Lotta in letzter Zeit viel über die Osbournes gesprochen. Ich weiß nicht, ob er euch daran erinnert. Es hat ja dann schon auch so ein bisschen was von Reality-TV, wenn man ihm da so zuguckt. Und das ist ja auch okay, wenn Leute dann da zugucken. Und wenn man sich jetzt anschaut, Daniela Rief war titelmäßig auch erfolgreicher jetzt zum Beispiel als Lucy Charles, aber Lucy Charles ist die halt die eine riesen Reichweite hat, weil die einfach, glaube ich, gerne solche Videos macht, weil sie auch mit ihrer Schwester einfach jemand hat, der da, glaube ich, für brennt, und das ist ja auch eine tolle Sache. Finde ich alles super, das ist völlig in Ordnung. Ich finde halt, wie gesagt, nur, mir ist da so ein bisschen aufgestoßen, dass ich das Gefühl hatte, und da kann jeder dazu stehen, wie er möchte, dass ich das Gefühl hatte, da kündigt jemand was an, wofür er vielleicht nicht fit genug ist, und mir fallen wahrscheinlich eine Handvoll Leute ein, die schneller gewesen wären, und dann die Lorbeeren abgreifen, sich feiern lassen, und andere, die wesentlich mehr bringen, die werden nicht beachtet. So. Das stört mich einfach. Das fühlt sich für mich ungerecht an und das mag ich einfach nicht. So.
Ja, kann ich so in der Form auf jeden Fall auch gut nachvollziehen. Und sowieso bin ich ja auch ein Fan davon, dass mehr Frauen wahrgenommen werden
Ja.
und überhaupt die Erfolge von Frauen gefeiert werden. Nicht nur am Muttertag, nicht nur am Frauentag, sondern einfach so ganz generell. Und das dafür haben wir jetzt, glaube ich, auch noch mal eine Lanze gebrochen. Aber wir müssen langsam mal zu den Triathlon-Regeln kommen, denn
Ja.
das dauert auch noch 3 Stunden, bis wir das
Aber
alles durchgekaut
nein,
haben.
tut es gar nicht. Bleibt schön dran, da sind wir schnell durch und ihr kriegt da auch alles mit. Aber wir haben einen schönen Übergang, denn wir fangen gleich mal mit der Regel zu Kommunikationsgeräten an. Also, dass da keiner auf die Idee kommt, irgendwie auf der Laufstrecke schnell mal beim Ironman mit dem Videoanruf der Familie zu Hause Hallo sagen und dann in drei andere reinläuft. Deswegen gibt es tatsächlich in der DTU-Sportordnung, und das ist nicht das einzige Regelwerk, das wir besprechen, weil Ironman hat teilweise auch noch andere Regeln. Man hat das ja jetzt auch mitbekommen, beim Challenge gibt es andere Regeln. Da muss man immer ein bisschen genauer hingucken, aber wir orientieren uns natürlich erstmal an der Sportordnung und die sagt eben, Kommunikationsgeräte sind verboten. Und das ist. Ich gucke hier gerade mal ganz kurz durch. Es ist auch so, dass keine Videokameras erlaubt sind, auch wenn die nicht kommunizieren können.
Ja, also es ist eine etwas komplizierte Sache mit diesem Paragraphen. Der steht tatsächlich sehr weit am Anfang, also in der DTU-Sportordnung. Da werden erstmal so ein paar grundlegende Sachen erklärt, was es alles noch für Ordnungen gibt und wozu diese Ordnung da ist. Und dann wird was über Anti-Doping und Umweltschutz und Gesundheit erzählt. Und dann kommen die Grundlagen und da steht gleich an dritter Stelle, also Paragraph 7.3. Wettkampfteilnehmende dürfen während des Wettkampfes keine Kommunikationsgeräte und dann werden Beispiele genannt wie Mobiltelefone, Smartwatches oder Funkgeräte in einer Art und Weise benutzen, die sie vom Wettkampfgeschehen ablenken. So, und dann wird das alles nochmal ein bisschen ausgeführt, was das bedeutet, was heißt vom Wettkampfgeschehen ablenken, also zum Beispiel telefonieren, senden und empfangen von Textnachrichten, abspielen von Musik, Verwendung sozialer Medien und fotografieren. Und man kann dafür disqualifiziert werden. So, ganz kurz mal zusammengefasst, kann man alles gerne schnell nachlesen, DTU-Sportordnung. Die ist ja, also die DTU ist ja im Verband von World Triathlon und in Swiss Triathlon und und dem ÖTRV wird das wahrscheinlich ähnlich formuliert sein. Obwohl es in der DTU nur so schwammig irgendwie formuliert ist mit diesen Kommunikationsgeräten, ist eigentlich relativ klar, Handy darfst du im Wettkampf eigentlich nicht benutzen, auch wenn in der Anlage steht, wenn du dein Handy als Tacho benutzt, dann ist es okay. Aber wenn du dann irgendwelche Nachrichten kriegst, ist es nicht okay. Also ich würde an der Stelle sagen, lieber die Hände davon lassen, weil es ja auch schon Beispiele gab, wo man eben oder wo jemand dafür disqualifiziert wurde, dass er Kopfhörer drinne hatte in einem Rennen. Und eben sich dadurch vom Wettkampfgeschehen hat ablenken lassen, beziehungsweise sich auch in positiver Weise hat unterstützen lassen, was ja auch nicht jedem zusteht. Also entweder man hört die Musik, die am Streckenrand gespielt wird, und wenn das jetzt Schlager ist und es einem nicht gefällt, ja, muss man das halt irgendwie ertragen. Und wenn man halt Fan von wem auch immer ist, muss man die Musik halt in seinem eigenen Kopf abspielen oder es ertragen, dass man ja mit seinen sturen Gedanken da alleine auf der Strecke ist. Das eigentlich ist ja der Grundsatz. Alle haben dieselben Voraussetzungen, alle haben dieselben Rechte, aber auch dieselben Pflichten. Und dann wäre es halt unfair und unlauterer Wettbewerb, wenn ich mir mental oder auf eine andere Art und Weise einen Vorteil verschaffe, dadurch, dass ich zum Beispiel diese Kommunikationsgeräte benutze.
Ja. Es ist, ich glaube, die quasi die diese Erlaubnis, und es ist tatsächlich als Ausnahme gekennzeichnet, die Ausnahme, dass man das Smartphone als Tacho benutzen darf, hat man, glaube ich, so ein Stück weit eingeführt, gerade für Leute, die neu im Triathlon sind. Es gibt ja immer mehr Leute, die auch jetzt zum Beispiel auf dem E-Bike oder so ihr Smartphone einfach als Tacho oder als Navigationsgerät nutzen. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, wobei man, wenn man jetzt eine Triathlon-Uhr zum Beispiel hat oder eine Uhr, die einfach Multisport unterstützt, dann geht das auch ohne Tacho am Fahrrad. Also kommt natürlich darauf an, welche Distanzen man fahren will, aber wenn man jetzt auf Mittel- oder Langdistanz geht, dann macht ein Tacho grundsätzlich Sinn, auch einfach fürs oder ein Radcomputer fürs Training. So, ich
Ja,
würde,
manchmal
ich
möchte man ja
würde,
dann.
ich würde, ich würde, ich würde Lottas Rat da tatsächlich irgendwie so ein Stück weit beherzigen und sagen, ich lasse es einfach ganz raus, weil es auch andere Problematiken gibt. Wenn man das Smartphone am Fahrrad befestigt, in der Wechselzone weiß man auch nie, was damit passiert. Das ist natürlich auch scheiße, wenn was mit dem Tacho passiert. Aber mit dem Smartphone ist es fast noch ein bisschen ärgerlicher. So, deswegen.
Ja, ich glaube kaum, dass jemand dann sein Smartphone in der Wechselzone am Fahrrad lässt und dann den Marathon läuft, wenn er es schon, also wenn er es auf dem
Ja,
Rad gemacht hat.
aber du musst es ja vorm Schwimmen auch dahin machen. Oder du musst damit schwimmen.
Ja, okay, das ist natürlich ein Punkt, ja. Tatsächlich, du hast es schon angesprochen, variieren ja die Regularien auch so ein bisschen. Also bei Ironman ist das alles sehr viel konkreter formuliert. Da wird auch von Bluetooth-Helmen gesprochen und von KI-Brillen und weiß ich nicht was alles. Aber da werden eben auch Smartwatches unter diesen Bann gestellt. Da geht es aber dann darum, dass du nicht auf der Smartwatch dir anzeigen lässt, wo du jetzt im Wettkampf bist oder wie viele Kilometer du geschafft hast, sondern dass du dann halt irgendwelche Textnachrichten bekommst und du kannst jetzt inzwischen auch mit manchen Uhren telefonieren und Musik abspielen und so weiter. Also ich glaube, diese ganze Technik wird in Zukunft auch noch immer interessanter, weil es da ja auch immer mehr Möglichkeiten gibt, es irgendwo mit reinzuschmuggeln oder zu verstecken oder eben so zu nutzen, dass es gerade keiner merkt. Ob man dann da viel mehr Wettkampfrichter braucht, um das zu überprüfen, oder ob die dann irgendwann halt überfordert sind und sagen, ach, macht doch, was ihr wollt, wird sich zeigen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Sportordnung regelmäßig angepasst wird. Wie gesagt, turnusmäßig jedes Frühjahr. Und oftmals werden die Änderungen, die bei World Triathlon, also dem Dachverband von DTU und Swiss Triathlon und so weiter, getroffen werden, auch bei Ironman irgendwie mit übernommen oder die passen sich, die gleichen sich so ein bisschen an. Aber es gibt eben immer Unterschiede, wo man dann wirklich sehr genau gucken muss, wo man startet.
Ja, also das ist ja sowieso der grundsätzliche Tipp, da dann immer noch mal speziell gucken. Es gibt immer die Ausschreibung, wo so Sachen auch noch mal extra drin stehen oder das eigene Regelwerk. Es geht halt auch, ich glaube, und also da ist Ironman, glaube ich, ein bisschen mehr hinterher. Es geht auch ein Stück weit darum, dass man quasi diese private Filmerei auf der Strecke einfach unterbindet, weil mit dieser Meta-Brille kannst du, glaube ich, auch filmen. Das heißt, du kannst dann einfach im Wettkampf unterwegs sein und alles filmen. Und ich glaube, da will man auch ein Stück weit ja, einen Riegel vorschieben, weil Leute einfach auch dann, also mit einer Brille ist es vielleicht sogar noch relativ sicher, wenn man mit dem Smartphone anfängt, irgendwas zu filmen, dann wird es halt schnell auch gefährlich. Und Menschen können da sehr ich sage mal freundlich, risikofreundlich unterwegs sein.
Ja, oftmals ist es einem ja vielleicht in dem Moment auch gar nicht so sehr bewusst und man
Ja.
denkt, ach, ich mache doch überhaupt gar nichts Schlimmes und
Ja.
ich tue doch hier niemandem was, ich nehme hier niemandem was weg. Aber es kann eben sein, dass du unsicherer fährst, dass du dadurch andere gefährdest und so weiter und so fort. Also da
Ja,
gibt es
ja.
alle möglichen Spielarten und Varianten. Und dann finde ich es tatsächlich auch ganz gut, dass es Regeln gibt und dass die so klar und deutlich wie möglich formuliert sind, dass man sich darauf berufen kann. Und man weiß, dass es nicht nur irgendwie dem Ermessen des Kampfrichters dann überlassen ist, wie er es jetzt interpretiert. So.
Es ist auch wichtig für
Aber
den Kampfrichter zu wissen, woran er sich orientieren muss. Wenn man Regeln halt nicht genau formuliert, dann hat halt auch der die Regel durchsetzen muss, immer ein Problem, wo ist jetzt die Regel? So. Und je klarer das, oh, Entschuldigung, je klarer das halt ist, umso einfacher ist es natürlich auch für die. So.
Ja,
Das
absolut.
zum Beispiel bei der nächsten Regel relativ einfach. Hilfe von außen ist nicht erlaubt. So. So ganz einfach, im Triathlon muss man sein Ding selber schaffen.
Ja, so ist es. Und auch da gibt es natürlich wieder verschiedenste, sag ich mal, Schlupflöcher oder Überlegungen. Was ist denn jetzt überhaupt fremde Hilfe? Ist es fremde Hilfe, wenn mir jemand irgendwie eine Zeit zuruft, damit ich weiß, wo ich mich orientiere? Oder ist es fremde Hilfe, wenn jemand mich auf dem Rad begleitet, während ich da meinen Marathon la laufe oder so? Also im letzten Jahr gab es ja einige Vorfälle beim Ironman Frankfurt, wo relativ strikt geahndet wurde, wenn jemand in irgendeiner Form begleitet wurde, und sei es nur für ein paar Schritte. Und ich glaube, dass Ironman da tatsächlich auch so eine Art Exempel statuieren wollte und zeigen wollte, hey, wir nehmen das wirklich sehr, sehr ernst mit den Regeln, bitte passt auf. Und wir machen das hier auch im laufenden Livestream. Und auch wenn es eben bestimmte wirklich gute Athleten betrifft, die eine Chance haben, das hier zu gewinnen, dann ist uns das auch egal, oder wir wollen einfach, dass es möglichst fair ist, und es ging eben um diese Wirkung an alle Athleten, passt auf, wir nehmen das wirklich sehr, sehr ernst mit den Regeln.
Ja.
Und da war eben der Fall zum Beispiel von, ich meine, es war Hogenhauk, der als Erster auf die Laufstrecke ging, und dann wurde ihm vom Coach irgendwas zugerufen, und dann wurde das so, oder ich weiß nicht, wie weit der Coach mitgelaufen ist, aber da gab es lange Diskussionen drüber. Er hat dann jedenfalls eine Zeitstrafe bekommen, und ist dann am Ende schon noch als Zweiter ins Ziel gekommen, aber es wurde ihm eben quasi das Vergehen seines Coaches angelastet, dass der Coach ihn mehr oder weniger begleitet hat. Was ja für den Athleten auch total scheiße ist, weil der will das ja vielleicht gar nicht. Und das ist wirklich auch so eine Sache, die wir als Age-Grouper, glaube ich, sehr im Hinterkopf behalten müssen, oder nicht nur im Hinterkopf, sondern vielleicht auch unseren Supportern sagen müssen: Ey, Mama, Papa oder wer auch immer, Bruder, Schwester, Freund, bitte lauf nicht mit, das ist gefährlich für mich und für
Ja,
mein Rennen.
ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil du bist jetzt quasi schon eine Regel weitergesprungen. Das sind nämlich nicht dieselben Regeln. So,
Das ist ja aber auch fremde Hilfe irgendwie im
ja, trotzdem,
übertragenen Sinn.
der Punkt fremde Hilfe. Und da würde ich jetzt ganz gerne einmal kurz das, bevor wir da alles durcheinander bringen, fremde Hilfe annehmen bedeutet, dass außerhalb vom Rennen dir niemand irgendwas helfen darf. Das bedeutet nicht, dass du an der Verpflegungsstation kein Trinken nehmen darfst. Also Helfer, und es gibt ja manchmal auch so technischen Support, je nachdem, bei welchem Rennen man ist. Da gibt es dann Motorräder, die haben zum Beispiel Ersatzräder drauf oder so, oder die helfen einem, wenn einem die Kette runtergesprungen ist oder irgendein technisches Problem ist. Das ist selbstverständlich in Ordnung. Die sind vom Veranstalter gestellt, die darf man in Anspruch nehmen. Was man nicht darf, ist zum Beispiel, wenn einem das Fahrrad kaputt geht und am Straßenrand steht, keine Ahnung, Papa, Bruder, Onkel, wer auch immer, der dann das Fahrrad nimmt und das repariert und dir das dann gibt und du damit weiterfährst. Das ist nicht erlaubt. Es ist auch nicht erlaubt, auf die Laufstrecke zu gehen und dann zum Beispiel bei einer Rundensache irgendwo seine Supporter, also seine Freunde stehen zu haben und dann, wenn es einem zu warm wird, dann zieht man einen Pulli aus und gibt denen den Pulli. Und wenn einem wieder kälter wird, dann holt man sich bei einem anderen eine Jacke oder so. Das ist nicht erlaubt. Es ist auch nicht erlaubt, und das habe ich leider in Duisburg gesehen, dass man Mama irgendwo positioniert, und ich sage es ganz klar genau deswegen, dass man Mama irgendwo positioniert mit der Verpflegungsflasche, wo dann Sohnemann sich schnell von Mama was geben lassen kann, damit er seine Runde besser schafft. Das ist nicht erlaubt. So, das ist von der Verpflegungsstation ist das okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn einem es dann halt nicht gut geht, oder man hat das zum Beispiel, das kann man sich gerne auch im Nachgang angucken, Jan Frodeno, wenn man wie Jan Frodeno auf Hawaii plötzlich extreme Rückenschmerzen bekommt, dann muss man selber gucken, wie man das geregelt bekommt. Oder wenn man einen netten Mitstreiter hat, der auch im Rennen ist, also ein Mitathlet, der darf einem helfen. Das ist auch schon vorgekommen, dass sich Athleten untereinander geholfen haben. Aber man sieht, kann man gerne im Livestream oder in der Videoaufzeichnung sich anschauen, seine Frau ist da, seine Frau steht neben ihm. Aber die darf ihm nicht helfen. Sie hätte ihm helfen können, aber dann wäre er disqualifiziert worden und dann hätte er das Rennen nicht zu Ende bringen können. Und das ist, finde ich, das beste Beispiel, wo man genau sieht, dass jemandem darum geht, genau diese Regel einzuhalten. Und ich finde, wenn Jan das kann, dann können wir das alle auch.
Ja, also der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen weitergesprungen bin, ist, dass für mich diese Regel natürlich auch in alle Richtungen ausgelegt werden kann. Und du hast recht, es geht auch um Verpflegung, es geht auch um Bekleidung und wirklich tatsächlich materielle Dinge, die einem was helfen, wie eine CO2-Kartusche oder so, wenn da jemand steht, der einem dann hilft, den Reifen wieder flott zu bekommen. Das ist klar. Es gibt aber auch so Fälle wie, da hat jemand von den Helfern aus Versehen die Hand ausgestreckt, als du gestolpert bist und du hast aus Versehen die Hand genommen und das steht sogar in der DTU-Ordnung, wenn du nicht aktiv ungewollte Hilfe ablehnst, kannst du auch disqualifiziert werden. Und das ist schon passiert. Prominentes Beispiel muss ich jetzt hier nicht ausführen. Diejenigen, die das mitbekommen haben, werden es vielleicht auch noch wissen oder sich daran erinnern. Ja, auch solche Sachen werden sehr, sehr streng geahndet. Und das klingt vielleicht manchmal schon ein bisschen zu hart, weil wenn du halt hinfällst und stolperst und jemand aus Reflex dir irgendwie aufhilft und du aus Reflex darauf reagierst, ja gut,
Ja,
kann man das vielleicht auch als unangenehm oder unangemessen ansehen.
aber
Aber
es
es fällt
sind,
halt unter diesen Paragraphen keine fremde Hilfe annehmen.
ja, es, und das unterscheidet sich aber, und deswegen wollte ich da nochmal zurück, es unterscheidet sich von dieser Coaching-Regel. Weil da geht es ja nochmal um was anderes. Da geht es ja nicht darum, dass man quasi materielle Hilfe bekommt, sondern das ist ja eigentlich nur emotionale Hilfe. Dass eben.
Ja.
Also, dass man am Rand steht und klatscht und jemandem Zeiten zuruft, ist selbstverständlich okay. Was eben nicht erlaubt ist, ist, dass der Coach oder eben auch irgendjemand anders, und das ist auch egal, wer das ist, der Coach nicht neben dem Athleten herlaufen darf und ihm dann mehrere Sachen zurufen und ihn dann vielleicht da irgendwie quasi auch noch in Anführungsstrichen pacen, weil da hatten wir es ja jetzt in der letzten Folge zum Marathon auch drüber. Ein Marathon-Weltrekord gilt ja auch nicht, wenn du verschiedene Pacer hast. Das war ja das Thema, das Nike versucht hat oder Ineos, dass man einen inoffiziellen Weltrekord gemacht hat oder versucht hat, indem man verschiedene Pacer auf die Strecke geschickt hat, die nicht von Anfang an dabei waren. Und das wäre
Ja,
ja, das ist
genau,
jetzt
das ist ein wichtiger Zusatz.
natürlich ein verkleinertes Beispiel oder der verkleinerte Sachverhalt, aber dein Trainer ist ja auch nicht die ganze Zeit. Wenn dein Trainer dein Ironman mitmacht und die ganze Zeit neben dir herläuft, ist es kein Problem. Aber wenn er nur am Rand steht und dich quasi über, sagen wir mal, ein paar Meter paced oder vor dir herläuft und dich motiviert und so, dann hast du im Endeffekt so ein Äquivalent zu dieser Marathonregel. Und da gab es ja auch schon viel früher Beispiele, wo renommierte Trainer, die selber lange Jahre Profiathleten waren, neben ihren Athleten hergelaufen sind und dafür gesorgt haben, dass ihre Athleten eben eine Strafe bekommen haben. So,
Ja, das ist dann wirklich richtig bitter und dann fragt man sich, ob der Trainer dem Coachee vielleicht irgendwas Böses wollte oder dem Athleten irgendwie schaden wollte. Aber gut, es wird nirgends tatsächlich das Wort Coaching erwähnt in der DTU-Sportordnung. Das heißt einfach nur begleiten oder sich betreuen lassen oder Schrittmacherdienste zu Fuß oder mittels Fahrzeug.
ja,
Also,
Schrittmacherdienste, da bist du wieder beim Pacing eigentlich, diese
korrekt, das
Schrittmacher.
ist dann Pacing und wie gesagt, ist es alles ein bisschen anders formuliert, aber so landläufig nennen wir das eben Coaching. Das heißt, jemandem irgendwelche motivierenden Worte zulaufen und dann zurufen und 2 Minuten ihn begleiten und ihm noch weiter irgendwie Mut machen. Das ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Bei vielen Strecken ist es ja auch gar nicht möglich, rein aufgrund der Streckenführung. Also manchmal kommt man gar nicht so an die Rad- oder Laufstrecke, wie man das möchte. Aber wir haben es tatsächlich leider auch schon öfter beobachtet. Zum Beispiel beim Ironman Frankfurt bietet sich das ja auch irgendwie total an. Wenn du da 4 Runden rumläufst, da ist es sehr einfach, dass dich jemand begleitet.
Ja, klar.
Und die Kampfrichter haben oftmals auch andere Dinge zu tun, als da jeden Hinz und Kunst quasi zu kontrollieren. Aber wenn du eben erwischt wirst, dann ja, wäre es ziemlich dumm, weil du dafür nämlich auch, ich meine, disqualifiziert werden kannst. Genau.
Oder eine Zeitstrafe, das weiß ich auch nicht genau, aber ja, man sollte es halt einfach lassen. So, und Es ist natürlich immer so ein bisschen anders, wenn das jetzt Hans Müller ist, der auf seine 15-Stunden Zeit beim Ironman zugeht, wenn da mal die Frau oder die Freundin mitläuft, da sehe ich jetzt auch nicht so das Problem drin. Dennoch sind es Regeln und dennoch muss man sich dran halten. Und das ist halt einfach für alle dann auch irgendwie gleich. So, ich bin ein großer Fan davon. Das ist ja auch der Grund, warum ich Triathlon so toll finde. Und deswegen sollte man es auch wissen. Die nächste Regel ist eigentlich selbsterklärend. Das müsste jeder selber. Aber das ist eben nicht immer so. Müll einfach irgendwo hinschmeißen ist im Triathlon nicht. So.
Ja, natürlich auf Grundlage dessen, dass wir auf unsere Natur angewiesen sind. Triathlon ist ein Outdoor-Sport. Wir wollen möglichst lange noch irgendwie in dieser Umwelt leben können und dementsprechend versuchen wir auch, sie so sauber wie möglich zu behalten und zu hinterlassen. Der Grundsatz ist, denke ich, klar. Die Auslegung der Regel ist aber manchmal schon ein bisschen grenzwertig, meines Erachtens.
Ich möchte eine Sache ergänzen, die oft vergessen wird. Es wird immer schwerer für solche Veranstaltungen irgendwelche Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen. Wenn wir im Triathlon teilweise auf sehr schönen, landschaftlich schönen Strecken unterwegs sind, durch Hügel, Schrebergärten oder sonst was, und die Leute, die da zum Beispiel einen Garten haben oder da irgendwo in der Nähe wohnen und nach dem Rennen überall Müll rumfliegt, dann ist es ein Punkt, wo die Leute unter Umständen sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass die hier durchfahren. Hier liegen seit 3 Wochen nur so komische Geltüten rum. Ich habe hier den Plastikmüll in meinem Schrebergarten. Ich will das nicht mehr. Und da müssen wir oder können wir als Athleten, als Teilnehmerinnen und als Teilnehmer einfach auch was dazu beitragen, dass man sieht, wenn wir Triathleten kommen, dann ist hinterher nichts zugemüllt. Dann ist es sauber und dann ist alles ordentlich und dann haben die Leute hinterher auch keinen Stress mehr. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man auch immer ein bisschen im Kopf haben sollte. Weil, wenn da halt einer Tag ein, Tag aus irgendwie seinen Schrebergarten pflegt und dann kommen so ein paar dumme Triathleten vorbei, die ihm den Müll vor die Tür werfen, das findet der nicht toll. So. Und das ist einer der Gründe, warum man sich so eine Verpackung lieber mal ins Trikot oder in den Einteiler stecken sollte, als es aus Versehen loszulassen.
Ja, selbstverständlich. Wobei die Geschichte mit dem Aus Versehen loslassen
Das habe ich
ist
schon
ja,
so
hat ja
gemeint,
schon
ja.
wirklich Blüten getrieben.
Ja,
Also
ja.
wir haben es ja schon häufig beobachtet, auch im Livestream bei Ironman-Rennen, dass Menschen eine Radflasche bekommen haben, die keine wirkliche Radflasche ist, sondern eigentlich nur so eine
Ja.
billige Plastik, was auch immer, Wasserflasche, die nicht richtig im Flaschenhalter hält. Und dann verliert man sie halt, wenn da irgendwo mal eine Bodenwelle ist oder sogar Kopfsteinpflaster, wie es ja auch bei manchen Rennen vorliegt. Und dann finde ich, ist es ganz schön fies vom Veranstalter dafür, die Athleten zu bestrafen. Weil es gibt auch Athleten, die verlieren alle Nase lang ihr Visier vom Aerohelm. In Rot gibt es eine Stelle an der Schleuse.
An der
Da
Schleuse,
kannst du,
ja.
genau, nachdem alle das erste Mal durchgefahren sind, massig solche Visiere einsammeln oder eben auch Radflaschen. Und ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass da ein Kampfrichter stand und die alle angezählt hat oder aufgeschrieben und die mussten dann da eine Zeitstrafe absitzen. Also ich finde, wenn es eben aufgrund der räumlichen Voraussetzungen und Bedingungen nicht anders geht oder eben passiert, dass man da mal was verliert, wie zum Beispiel eine Trinkflasche, die man eigentlich braucht, weil man ja sich auch verpflegen muss. Man nimmt ja nicht eine Trinkflasche, um sie zu verlieren, sondern um dann das Wasser zu trinken irgendwann. Dann sollte man dafür nicht bestraft werden. Auch wenn es natürlich gilt, alle Regeln sollen für alle gleich sein und so weiter, finde ich, kann man an der Stelle auch mal ein Auge zudrücken. Genauso wie wenn man eben so einen kleinen Schnipsel von der Gelverpackung aus Versehen, also wenn man das gar nicht merkt, das fällt irgendwie aus der Tasche vom Einteiler raus. Ja, das passiert einfach leider manchmal. Und ich finde, dafür muss man jetzt auch keine gelbe Karte bekommen. Und wenn man es, also das gab ja den Fall mit Magnus Dietleff letztes Jahr. Er hat wohl nicht mitbekommen, dass er da was verloren hat. Der Kampfrichter hat ihm eine gelbe Karte, meine ich, gegeben, also quasi eine Zeitstrafe. Und dann hat Magnus Dietleff aber das nicht mitbekommen, hat es nicht aufgehoben und deswegen hat er die rote Karte bekommen, also quasi eine Disqualifikation. Und dann ging es ja auch im Livestream hin und her. Ja, jetzt läuft der Detlef weiter. Schafft er jetzt hier irgendwelche neuen Fakten? Nein, er hat das Recht, nach dem Rennen das immer noch anzufechten und zu sagen, okay, könnt ihr bitte das nochmal prüfen lassen, das mit der Disqualifikation. Aber abgesehen davon bist du ja dann auch so emotional, wenn dir das passiert, dass du dann vielleicht auch dass dein Rennen dann sowieso gelaufen ist. Also ich finde, an der Stelle war die Regelauslegung wirklich ein bisschen too much und es wurde ja sogar noch während des Rennens dann die Entscheidung des Kampfrichters zurückgenommen. Also dann hat der oberste Kampfrichter sozusagen nochmal gesagt, ey, sorry, aber das so geht's nicht. Ich finde, das muss klar sein für jeden Kampfrichter. Es wird ja auch oft über die quasi Hobby-Cops geflucht, die einfach nur ihre Macht ausüben. Ich finde, es muss einfach für alle Beteiligten sicher sein. Die Athleten müssen wissen, woran sie sind. Die Kampfrichter müssen wissen, was gilt. Und dann muss da eben mit ein bisschen Augenmaß auch rangegangen werden, meiner Meinung nach.
Ja, aber da möchte ich dir widersprechen. Auf jeden Fall. Weil ich bin sehr froh, dass es die Kampfrichter gibt. Die machen einen tollen Job und die opfern ihre Freizeit. Und ich weiß, dass du das auch so siehst. Nur weil du gerade quasi die Hobby-Cops da das ist ein bisschen abfällig. Also das würde
Ich
ich
sage
auch.
nicht, dass alle
Nee,
Kampfrichter
nein, nein, nein,
Hobbycops
nein, nein,
sind.
nein.
Ich
Ich,
sage,
ich,
es gibt
ich
solche, die das vielleicht auf diese Art und
möglicherweise.
Weise nutzen. Ja.
Möglicherweise gibt es die, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind alle nett. Die sind alle auch ein Stück weit, also die versuchen schon in ihrem Rahmen freundlich zu sein. Ich habe manchmal auch schon gemerkt, dass, also ich hatte einmal einen Fall, ich weiß nicht, ob die Frau noch Kampfrichterin ist, aber das werde ich nicht vergessen, dass ich meine erste Langdistanz. Da macht man vieles falsch, das muss man jetzt auch nicht bewerten, aber ich hatte Salztabletten in irgendeiner so Dose und dann habe ich die Dose nicht aufbekommen, weil meine Hände so klitschig waren und ich stand an der Versorgungsstation und wollte diese Salztablette aus dieser Dose raus und dann stand sie neben mir und sagte, oh, ist ein bisschen schwer aufzukriegen und ich, ja, ist schwer so und dann sagte sie, ja, aber helfen kann ich dir nicht. So, sie meinte das lustig und ich habe das auch so ein bisschen lustig genommen, aber das kann beim einen oder anderen auch ein bisschen anders ankommen in der Situation. Nee, deswegen, ich habe nur gute Erfahrungen mitgemacht und das meinte ich am Anfang, die Regel muss so klar wie möglich sein. Wenn die Regel bedeutet, immer wenn man was verliert, ist das Littering, dann finde ich, ist es vom Kampfrichter die absolut richtige Entscheidung, dann auch bei so einem Profi, auch im Livestream, weil es darf, finde ich, es darf keine Unterschiede geben, bloß weil jemand jetzt im Fernsehen ist und bloß weil jemand Profi ist und bloß weil jemand hier die Chance hat zu gewinnen, dass man da ein Auge zudrückt. Ich finde, gerade da, wenn man möchte, dass die Regeln berücksichtigt werden, wenn man möchte, dass die Regeln eingehalten werden, muss man es gerade da machen. Und
Ja, ich verstehe schon, dass es dann eben auch eine andere Wirkung hat oder
ja,
mehr
aber
Wellen schlägt und dann eben auch alle mal aufmerken und sagen, oh, ups, die Regel
ja.
habe ich ja ganz vergessen oder
Ja, und
dann.
ich bin noch nicht fertig, pass auf. Ich finde auch, dass wir Athleten hinter diesen Entscheidungen stehen müssen, weil wir sind angewiesen darauf. Wenn die Kampfrichter lächerlich gemacht werden und wenn die Kampfrichter so, ja, warum muss er das so blöd sein? Das sind Fußballverhältnisse, das brauche ich im Triathlon nicht. Im Fußball weiß auch jeder alles besser und alle wären die besseren Schiedsrichter. Im Triathlon, wen es stört? Kann bei der DTU eine Ausbildung machen, kann selber Kampfrichter werden. Ist überhaupt gar kein Problem. Die Leute freuen sich, es gibt eh zu wenig. Also, wenn sich da jemand beschwert, kann er es gerne auch selber machen. Wir sind angewiesen auf diese Regeln, weil, wenn die Regeln nicht mehr gelten, dann wird es wilder Westen. Und es gibt jetzt schon genug Lutscher beim Windschatten. Es gibt jetzt schon genug
Da kommen wir später noch
und
dazu,
da
ja.
sind wir, und da sind wir dann auch wieder beim Thema vom Anfang. Leute, die sich gerne groß machen, aber dann es nicht die eigene Leistung ist, sondern man lutscht dann 90 Kilometer irgendwo hinten dran und spart schön Energie. So, da bin ich schon froh über jeden Kampfrichter und freue mich innerlich immer wie ein Kind, wenn einer eine Zeitstrafe bekommt wegen Windschattenfahren. So, weil das, aus meinem,
Das
wenn ich mal Kampfrichter bin, das sieht nicht gut aus. Aber der Punkt ist eben auch, du musst ja, weißt du, es gibt genug Leute, die sagen, oh, das habe ich jetzt verloren. Oh, das ist mir aus der Hand gerutscht. Oh, das war jetzt keine Absicht. Das kannst du nicht als Ausnahme gelten lassen, weil das wird die Ausnahme werden. Alle werden immer irgendwas verlieren. Hups, ach, So. Die Regel ist,
Ja,
du darfst
okay,
es nicht verlieren.
ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. In dem Fall war es wohl so, er hat die Verwarnung bekommen, also das wäre eine Zeitstrafe gewesen. Und weil er darauf nicht reagiert hat, wurde er sofort disqualifiziert. So, und das ist dann halt schon eine Eskalationsstufe mehr. Und man kann natürlich auch sagen, er ist quasi dem Kampfrichter nicht mit Respekt und Anstand und Höflichkeit begegnet, so wie das auch in den Regeln steht übrigens. Also du musst den Kampfrichter achten und du musst auch deine Mitstreiter achten. Ja, also
Aber
wie
auch da,
gesagt, es ist so
aber nee,
passiert, es ist.
aber auch da hast du den Punkt, also ich will jetzt Magnus nichts unterstellen. Wir haben Magnus öfter mal gesehen und ich glaube, es ist ein guter Typ. Unterstelle ich das nicht. Aber wie kannst du unterscheiden zwischen, er hat es nicht gehört und er hat es einfach ignoriert?
Selbstverständlich kannst du das nicht als Außenstehender, du kannst ja nicht in seinen Kopf gucken
Ja.
und ja, vielleicht muss man dann Regeln wirklich durchziehen, die hart und böse sind. Letzten Endes wurde er dann nicht disqualifiziert und kam als Achter ins Ziel. Ob das jetzt daran lag, dass er sich da so sehr drüber geärgert hat oder ob er dann einfach vielleicht auch die Rennstrategie nicht so sinnvoll gewählt hat, wissen wir ja nicht.
Nee.
Aber ich denke, wir haben jetzt diesen Punkt relativ lang und breit ausgeführt. Und was ich noch ergänzen wollte, natürlich für alle, die es nicht im Kopf haben oder weil wir es noch nicht gesagt haben, selbstverständlich darfst du bestimmte Dinge in den entsprechenden gekennzeichneten Zonen entsorgen, also sowas wie eine Trinkflasche oder so. Da steht ja dann auch immer, wie
Littering
heißt das denn?
Zone.
Littering Zone, Anfang Littering Zone, Ende. Und dann ist es relativ klar. Und ja, genau, einen halben Meter hinterher ist halt doof. Da muss man dann eben einfach aufpassen. Und wir als Athleten haben selbstverständlich eine Verantwortung. Und ich bin auch ein Freund davon, dass Regeln gelten. Und ich sehe es genauso wie du, Schorsch, dass wir auf die Kampfrichter angewiesen sind. Und wenn die nicht mehr da sind, können wir unseren Sport auch nicht ausüben. Dann ja, können wir nur noch DIY-Triathlon machen oder halt gar nichts mehr. Und das wäre selbstverständlich auch keine gute Lösung für uns alle. Ja, wollen wir mal übergehen zu den ganzen unzulässigen Hilfsmitteln? Da gibt es ja auch 50.000
Ja,
Sachen.
da bin ich jetzt gespannt, weil in unseren Aufschrieben steht da Neo. Ich dachte, der wäre erlaubt.
Ja, kommt drauf an. Also muss natürlich die Temperatur stimmen.
Ja.
Da kommt es auf die Wassertemperatur an, die eine Stunde vor dem Wettkampf in 60 Zentimeter Tiefe gemessen wird an verschiedenen Stellen. Und auch auf die Lufttemperatur. Wenn die nämlich zu niedrig ist, dann wird quasi die Wassertemperatur korrigiert. Und dann, ich werde jetzt nicht die ganze Tabelle vorlesen,
Nein,
wann
musst
der
du
Neo
nicht.
wie
Musst
erlaubt
du
ist.
nicht,
Ja, also
musst du
das ist
nicht,
je
musst du
nach
nicht.
Distanz unterschiedlich. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass er, Moment, jetzt muss ich da erstmal kurz hinblättern, dass der Neo quasi für die Age Grouper, also nicht für die Jugend oder für die Elite, zwischen 16 und 21,9 Grad erlaubt ist, bis 1500 Meter Schwimmstrecke und über 1500 Meter Schwimmstrecke sogar bis 24,5 Grad Celsius. Und alles, was wärmer ist, ist verboten. Und es gibt aber auch Rennen, wo dann der Neo verpflichtend ist. Also zum Beispiel, wenn es nur 14 bis 15,9 Grad hat und darunter wird dann, glaube ich, entweder ein Duathlon draus oder das Schwimmen wird komplett gestrichen. Also
Was beim
ja.
Duathlon passiert, also es wird, oder, nee, was auch passieren kann, ist, dass verkürzt wird. Je nachdem
Stimmt,
gibt es
das
auch eine
gab es ja auch
Verkürzung
schon
vom
ein
Schwimmen,
paar
ja.
Mal, ja. Und es gibt auch die Regel, die allerdings, also wie ich jetzt nachgelesen habe, nur laut der DTU gilt, dass man ab Altersklasse 60 den Neo auch noch benutzen kann bis 24,5 Grad, wenn die Distanz kürzer ist als 1500 Meter. Also dann
Also,
dürftest du auch auf der Sprintdistanz schon einen Neo benutzen, selbst wenn du zum Beispiel im Freibad startest. Das hatten wir neulich den Fall, dass
ja,
alle
genau.
eben ohne Neo gestartet sind und einer, der eben über 60 war, hatte einen Neo an. Und ich glaube bei AK 55 bis 59, nee, ich glaube es nicht nur, es steht da tatsächlich da, ist es eben zwischen 1500 oder ab 1500 Metern auch noch erlaubt, wo die anderen das dann schon nicht mehr dürfen. Puh, also das muss man im Einzelfall
Ja,
wirklich
das
nochmal
sollte man,
klären,
ja,
weil
genau.
bei Ironman steht diese Regel mit 60 plus tatsächlich nicht. Das hat mich gewundert. Ich habe es nochmal nachgelesen, aber ich habe es nicht gefunden. Falls jemand irgendwie was
Aber
wieder Gegenteiliges findet, gerne den Hinweis schicken. Aber deswegen ist es eben so wichtig zu gucken, wo man denn startet und was denn da gilt.
ich glaube, die steht da nicht, weil Ironman halt keine Sprintdistanzrennen hat. Das heißt, die brauchen ja die 60-Plus-Regel für eine Sprintdistanz nicht.
Ja,
Vielleicht, vielleicht ist sie
könnte man auch
deswegen
so sehen.
raus. So. Aber das ist spannend. Dann stehen hier, ich zähle mal auf, du kannst gerne auf das eingehen, was dir dann wichtig ist. Dann steht hier noch Anbauten am Rad, also keine Stützräder. Klebestreifen finde ich auch sehr spannend. Besondere präparierte Trinksysteme und spezielle Schuhe.
Ja, okay, das sind jetzt sehr, sehr viele Stichpunkte und ich finde, das ist auch sehr, sehr schwer mündlich zu erklären. Also ich kann jetzt sämtliche Regeln vorlesen und versuchen
Nein, nein, muss er auch
zu
nicht.
erläutern, aber man kann es sich besser vorstellen, wenn man wirklich einfach mal DTU-Sportordnung googelt und dann guckt auf die Bilder, die dort dargestellt sind. Denn es geht eigentlich darum, dass man sich quasi durch bestimmte Anbauten oder Applikationen am Rad oder auch am Einteiler oder also an der Kleidung oder am Körper aerodynamische Vorteile verschaffen kann. Und das ist natürlich dann verboten. Also
Das wären die Anbauten am Fahrrad und die Klebestreifen.
ja, und auch Trinkflaschen im Trikot, wie sie
Ja.
früher sehr häufig von den Profis auch genutzt wurden. Da war es dann vielleicht die Ausrede, ja, ich muss ja tr die Trinkflasche irgendwo unterbringen, weil wenn ich sie jetzt verliere, dann ist es Littering. Also kann ich schon verstehen, aber es hat wohl auch aerodynamische Vorteile und ich habe eine lustige Grafik gefunden, wo sehr genau erklärt wird, wie viel Prozent man sparen kann, wenn man zum Beispiel sich sehr, sehr klein macht auf dem Rad im Vergleich zu eben der normalen aufrechten Position oder
Ja.
wenn man sich aufs Oberrohr setzt oder wenn man sich hinter den Sattel setzt oder wenn man in der sogenannten Superman-Position fährt, also mit Beinen ausgestreckt. Also man liegt quasi mit dem, ja, ein bisschen mit der Hüfte oder mit dem Becken auf dem Sattel und hat die Beine nach hinten ausgestreckt. Gibt es
Das, was man bei,
tatsächlich
das,
oder
was
gab es
man
im
bei,
Radsport?
ja, was man auf Social Media oft gesehen hat, irgendwelche Leute, die quasi so wie ein Brett auf dem Fahrrad sind und dann plötzlich schneller werden, weil sie
Genau,
natürlich weniger Luftwiderstand erzeugen.
das ist eben auch ein aerodynamischer Vorteil, der aber auch super gefährlich ist und für alle anderen eben die Sicherheit gefährdet. Und deswegen ist auch das verboten. Jetzt reden wir ja aber gerade über die Anbauten am Rad und die Hilfsmittel. Ja, wie gesagt, ich empfehle unbedingt, diese Bilder sich anzuschauen, weil da genau erklärt wird, wo am Heck oder wie groß da dürfen denn am Heck die Trinksysteme sein. Da gibt es diesen imaginären Rahmen von 30 mal 30 Zentimeter und es dürfen nur 2 Liter, nee, Moment, es sind maximal 2 Flaschen bis zu jeweils 1 Liter Inhalt erlaubt. Also mehr als 2 Liter sind nicht. Dasselbe dann auch am Heck. Und auch am Oberrohr darf der Abstand nicht zu groß sein. Also, oder darfst du nur in einer Höhe von 10 Zentimetern noch irgendwas anbringen, damit es keine aerodynamischen Vorteile dir verschafft oder damit es eben noch zulässig ist. Also schau ganz genau, wie ist es mit der Regelung, sowohl bei Ironman als auch bei DTU zugelassenen Rennen. Mit den Trinksystemen, mit den Trinkflaschen, hinterm Sattel und mit allem, was du am Oberrohr anbringst.
Ja.
Da gibt es sehr, sehr spezielle Vorgaben.
Ja, da muss man sich wirklich, aber da haben, glaube ich, auch einige ein paar Videos dazu gemacht. Ich glaube, das Triathlon-Magazin hat da auch was veröffentlicht, weil das schon so ein Riesenaufreger-Thema war. Die andere Seite war, ich habe
Das
mir auch,
war tatsächlich letztes Jahr neu, genau.
ich habe mir auch Riesengedanken dann gemacht, vor meinem 70.3 und habe dann aber gedacht, ich habe sowieso alles dabei, ich gehe jetzt damit zum Check-in und wenn die mir sagen, ich muss was abbauen, dann baue ich das ab. Und ich habe hier hinten 2 Flaschenhalter hinterm Sattel. Ich habe zwischen den Armen vorne auf dem Auflieger 1 Flaschenhalter und nichts war ein Problem. Also von daher, ich habe mir kurz mal Sorgen gemacht, habe die dann beiseite geschoben. Ich glaube, dass es tatsächlich eher ein Thema ist, wenn man jetzt sein Fahrrad wirklich aerodynamisch optimieren möchte und da alles rausholen will, dann sollte man die Regeln genau kennen, weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht, also ich habe keine 1,5 Liter Flaschen dabei. Ich habe noch nicht mal Literflaschen. Das wäre mir auch zu groß. Von daher bin ich auch mit der Menge, habe ich da kein Problem. Und wenn man da quasi so, wenn ihr so unterwegs seid wie ich, mit 2 Flaschen hinterm Sattel und eine zwischen den Armen, dann ist alles gut.
Ja, also ich glaube, wenn man sich in den Wechselzonen so ein bisschen umguckt, aufmerksam, dann sieht man ja auch da immer wieder neue Entwicklungen. Und da gab es eben die Entwicklung Trinksystem aus dem 3D-Drucker und hier noch irgendwie eine Trinkflasche schön mit ein paar Klebestreifen so präpariert, dass es eben den Wind sehr schön ableitet. Und dem wollte man natürlich einen Riegel vorschieben,
Ja.
verständlicherweise aus meiner Sicht. Und dementsprechend sind tatsächlich auch wortwörtlich Klebestreifen verboten. Also ich meine, dass auch so in der Klebebänder auf jeden Fall
Ja,
hier
ist
erwähnt.
ja.
Das heißt, genau. Und genau, deswegen dann lieber irgendwie ein System nutzen, das entweder schon am Rad dran ist, dann ist man fein raus. Es gab ja tatsächlich auch den Fall, dass dann bestimmte Hersteller gesagt haben, ja, aber bei uns sind die Trinksysteme so und so, ist es denn dann jetzt erlaubt? Und das war wirklich ein Riesendrama letztes Jahr. Also in der Regel sind die schon vorproduzierten Trinksysteme legitim. Aber sich selber irgendwas zurechtbasteln, ist halt meistens eher nicht ganz so.
Aber das ist wie überall, wenn ihr in der Formel 1 euer Auto neu konstruiert, dann müsst ihr auch ins Regelwerk gucken. Also von daher beim Triathlon nicht anders verfahren, falls ihr da mal die Sportart wechselt.
Ja, genau.
Du hast einmal, da haben wir schon drüber gesprochen, die weiteren Regeln auf dem Rad wäre quasi zum Beispiel die Sitzposition. Dass man beim Abfahren nicht auf dem Oberrohr sitzen darf, dass man sich nicht wie Superman auf sein Fahrrad legen darf. Wahrscheinlich ein Radfahren auf dem Sattel ist auch verboten. Ich weiß nicht, ob sie das
Ja, genau, du
aufgenommen
darfst
haben.
nicht die Hände vom Lenker nehmen. Da steht ganz genau, du sollst, Moment, jetzt blätter ich kurz dahin, die Füße auf den Pedalen, die Hände am Lenker und den Sitz auf dem Sattel behalten. Das heißt, theoretisch ist aus dem Sattel gehen auch schon verboten. Und es
Ja.
ist auch verboten, die sogenannten imaginären Auflieger zu benutzen. Also wenn du einen Rennrad hast, aber keine Extensions oder
Dann darfst du nicht.
keine Auflieger, dann darfst du auch nicht in der Aufliegerposition fahren. Habe ich aber auch schon gesehen. Also
Aber
es gibt
interessanter.
alles Mögliche, was wahrscheinlich aus Gründen der Praktikabilität sehr schwer zu kontrollieren ist. Und selbstverständlich glaube ich, dass es am Berg jetzt auch nicht geahndet wird, wenn du da mal aus dem Sattel gehst.
Also wenn ich meine juristischen Kenntnisse hier in den Ring werfen darf, dann bedeutet, du sollst die Hände, Füße und den Po da haben, nicht du musst.
Da steht aber beim Radfahren ist nachfolgende Sitzposition zulässig. Da steht nicht, du sollst.
Ja, aber
Also das ist nicht wie die zehn
zulässig.
Gebote.
Ja, aber das bedeutet ja auch nicht, wenn da steht, das ist zulässig, heißt es nicht, dass was anderes, also das aus dem Sattel gehen, verboten ist. Das sind ja immer die Spitzfindigkeiten. Und deswegen ist ja auch immer möglich, hinterher nochmal Protest einzulegen.
Ja, also ich wage zu behaupten, dass in den seltensten Fällen es ein Problem darstellen sollte, wenn du zum Beispiel mal eine Hand vom Lenker nimmst
Musst du ja.
oder
Nein, nein, das musst du ja auch. Musst du
wenn
ja
du
auch.
eben mal aus dem Sattel gehst. Da
Ja.
würde ich mir
Wichtig.
relativ sicher sein.
Wichtig ist halt jetzt vielleicht nicht unbedingt freihändig fahren. So, oder irgendeinen anderen Spaß auf dem Rad zu machen. Gerade, und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass man nicht auf dem Oberrohr sitzt beim Abfahren. Weil das hat man auch früher, ich weiß nicht, ob es beim Radsport noch erlaubt ist, aber das hat man früher im Radsport auf jeden Fall auch gerne gemacht, weil man halt kleiner ist. Und das macht aber das Steuern auch ein bisschen schwieriger, was jetzt zum Beispiel auf dem Triathlonrad noch schwerer ist als sowieso schon auf dem Rennrad. So, ich denke, das ist so der Hauptpunkt und dann gibt es noch so ein paar Zusatzpunkte, die sie halt auch mit ergänzt haben.
Ja,
Ja.
ich habe das tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil ich auch zu demselben Thema ein Video produziert habe, also zu den Triathlon-Regeln. Da gehe ich nicht ganz so ausführlich jetzt wie in dem Podcast darauf ein. Und ich meinte mich zu erinnern, dass es auch Bilder oder auch Videoaufnahmen zum Beispiel von Sebi Kienle gab, der das häufiger gemacht hat, weil er einfach auch dazu in der Lage war, so zu fahren. Und es gibt ja auch Leute, die ja, das sehr sicher können, aber es gibt eben auch Leute, die das nicht so sicher können. Deshalb ist es eben nicht erlaubt, dann auf dem Oberrohr zu sitzen bei der Abfahrt.
Ja,
Nächstes Thema.
nächstes Thema ist tatsächlich
Windschatten.
Windschattenfahren. Und ja, da haben wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon öfter drüber gesprochen. Es ist nicht
Korrekt.
erlaubt, direkt hinter jemandem zu fahren, wenn man nicht irgendwo bei so kürzeren Distanzen unterwegs ist. Also es gibt auch die kurzen Profirennen sind ja auch alle windschattenfrei. Und da gibt es dann auch so ein paar Ausnahmen. Aber wenn man Mittel- und Langdistanz unterwegs ist, dann muss man Platz lassen. Und dann muss man schnell überholen und dann muss man sich zurückfallen lassen.
Ja, und ich konkretisiere das jetzt nochmal ein
Bitte.
bisschen genauer. Also der zulässige Abstand sind 12 Meter vom Vorderrad des Vorderen bis zum Vorderrad von mir. Und sobald mein Vorderrad den anderen, also ich sage, die Nase vorne hat, also meinetwegen 2 Zentimeter weiter vorne ist, habe ich ihn überholt. Für den Prozess von 12 Meter hinter ihm oder ihr bis zu, ich habe ihn überholt, sind maximal 25 Sekunden vorgesehen. Und seit diesem Jahr gilt ja auch die Regel, dass die Profis 20 Meter Windschattenzone haben. Und dafür hast du dann 45 Sekunden zum Überholen. Und da kommen jetzt ganz viele Spitzfindigkeiten und Besonderheiten, die es noch zu beachten gilt. Also unter anderem, dass du dich nicht ansaugen darfst. Das heißt, du darfst nicht, wenn du jetzt meinetwegen 20 Meter hinter dem Profi fährst, die ganze Zeit hinter ihm fahren und dann kurz einmal ausscheren nach links und dann ihn überholen, sondern du musst, wenn du zum Überholvorgang ansetzt, dich schon links positionieren, damit du nicht von seinem Windschatten profitierst. Interessanterweise gilt das nur für die Profis und das habe ich jetzt auch nur bei Ironman gefunden. Es gilt aber auch, dass du zum Beispiel in einer Gruppe von Profis dich als Age-Grouper gar nicht einsortieren darfst. Also wenn, dann musst du alle Profis auf einmal überholen.
Ja,
Und
wenn man das
dann,
schon
sonst
einmal
wirst du.
kann.
Ja, genau. Ich meine, sonst wirst du sogar disqualifiziert. Ich schaue es auch noch mal gerne nach, weil das, fand ich, ist schon echt eine spezielle Sache. Es gibt ja immer mal wieder auch, sag ich mal, männliche Age-Grouper, die dann zum Beispiel ins weibliche Profifeld vorstoßen. Und dementsprechend, ja, kann das ja theoretisch schon passieren. Aber Moment, es ist tatsächlich nur eine Zeitstrafe. Sekunde. Also bei Ironman 73 sind es 2 Minuten, beim normalen Ironman sind es halt 3 Minuten Zeitstrafe.
Ja, muss ich ganz kurz, solange du am Gucken bist, muss ich mich hier ganz kurz einklinken und mich echt mal aufregen. Da hat sich so jeder drauf eingeschossen, was ist mit den Trinkflaschen, was ist mit den Trinkflaschen. Aber die Zeitstrafen fürs Windschattenfahren wurden runtergesetzt. Wegen mir sollte man die hochsetzen. Man sollte 10 Minuten Zeitstrafe bekommen für Windschattenfahren. Weil dann würde das endlich mal aufhören. Dieses ganze Rumgelutsche. Leute, fahrt fair. Ihr macht euren Wettkampf, ich mache meinen Wettkampf. Wir alle machen unseren eigenen und sorgen nicht dafür oder sorgen uns keinen Vorteil dadurch, dass wir irgendwo im Windschatten fahren. So.
Ja, hatten wir schon öfter diesen Rant.
Ja, sage ich auch
Können
jedes
wir
Mal wieder.
auch immer wiederholen, weil es leider immer wieder auch ja, nötig ist. Aber genau, das stimmt tatsächlich, dass in diesem Jahr die Zeitstrafen reduziert wurden,
Und da hat sich
interessanterweise.
niemand aufgeregt. Ich hätte
Und
mich aufregen
ja,
können.
selbstverständlich re regt sich keiner auf, wenn die Regeln quasi zugunsten des eigenen oder für einen selbst zum Vorteil sich verändern. Es ist ja meistens eher andersrum.
Es ist immer die Frage, was für einen Anspruch man hat.
Aber ich glaube, ich habe jetzt alles soweit relativ ausführlich beschrieben. Also eben den 12 Meter Abstand, so ungefähr 5 Radlängen zwischen Age-Groupern und 20 Meter Abstand zwischen den Profis. Und es gibt auch eine Windschattenzone von Motorrädern. Die wurde bei der DTU auf, ich glaube, 20 Meter hochgesetzt. Und bei anderen Vehikeln, also ich schätze mal Autos, sind es 35 Meter. Also ich lege jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer. Ganz genau kann man das gerne auch noch mal nachschauen. Auf jeden Fall haben die auch Windschattenzonen, diese Fahrzeuge. Und deswegen hat es ja auch sehr viele aufgeregt oder zum Teil auch die Profis selbst aufgeregt, dass manchmal im Livestream dann so viele Motorräder vorne wegfahren und eigentlich demjenigen, der gerade vorne ist, auch noch mal zusätzliche Vorteile verschaffen. Mhm. Ja, also müsste eigentlich auch noch mal anders geahndet oder gehandhabt werden. Aber ich finde tatsächlich, das Ding ist nicht immer nur, dass es Regeln gibt oder dass die Regeln streng sind, sondern dass die Regeln halt auch umgesetzt werden müssen. Weil die Windschattenregel gibt es schon sehr, sehr lange. Aber wie oft habe ich das schon gesehen, dass da Leute irgendwie lutschen? Und du darfst ja auch nicht zum Beispiel in zweiter und dritter Reihe dann überholen. Also das ist dann eigentlich schon Blocking, wenn du anderen Leuten quasi die Zufahrt versperrst, weil du da in der dritten Reihe überholst. Ja, aber manche Wettkampffelder lassen es fast nicht zu. Und dann ist es eben eine riesenlange Schlange. Und ich habe es wirklich schon bei fast allen Rennen erlebt. Und ich finde es immer wieder traurig. Ja, am Berg habe ich tatsächlich eine Frage bekommen auf mein YouTube-Video, ob es denn am Berg auch so geahndet wird. Weil da kannst du halt, da fahren halt alle unterschiedlich schnell. Und da kommt es sehr schnell auch zustande, dass irgendwie sich eine Traube bildet aus Leuten. Aber du hast ja dann keinen aerodynamischen Vorteil, weil jeder muss halt sein eigenes Gewicht irgendwie da hochbuxieren und irgendwie hochkraxeln. Und ich glaube, dass das dort bisher noch nicht irgendwie mit Zeitstrafen belegt wurde. Ich kann es aber jetzt auch nicht aus der Vergangenheit ganz genau sagen.
Ja, also
ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass dann da irgendwie ein Motorrad vorbeikam und irgendwie eine Traube aufgelöst hat und gesagt, ihr seid jetzt alle, ihr habt jetzt alle eine Zeitstrafe, weil ihr hier am Berg nah beieinander fahrt.
Nee, ich habe auch noch nicht erlebt, dass es bei einem passiert ist. Das muss ja keine Traube sein, sondern es reicht ja, wenn es einer ist. Ich nehme an, wenn, also, und das, es gibt schon so ein paar Leute, die machen das nicht nur einmal. Also es gibt im Wettkampf einfach, habe ich schon erlebt, Leute, die, das passiert manchmal. Da fährst du hinten ran, dann überholst du und oder es ist irgendwas, du bleibst kurz dahinter. Es läuft manchmal nicht so wie in den Regeln. Das geht manchmal auch nicht und das ist jetzt auch so grundsätzlich erstmal kein Riesenproblem. Aber es gibt halt Leute, da siehst du, und das habe ich beim Challenge, sieht man ja weit auf manchen Teilen der Radstrecke, da kommen Leute von hinten an, du merkst schon, die fahren 3, 4, 5 Minuten wirklich direkt hinter dir. Und dann überholen sie dich und du siehst, alle, die sie vorne haben, sie machen genau dasselbe bei jedem anderen, der vor ihnen ist. Sie hängen sich hinten ran, sie fahren mit 5 Minuten hinten dran und dann überholen sie und fahren zum nächsten. So. Und die meisten Kampfrichter, die haben das dann schon im Blick. Die sehen dann schon, das ist jetzt nicht irgendwie zufällig und ach, das passiert halt mal, sondern die sehen dann schon auch, dass das jemand ist, der das einfach öfter macht und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie den am Berg auch rausziehen. Ich glaube, die meisten sind schon lange im Sport und kennen sich damit auch aus. Wenn die sehen, wie die Situation am Berg ist, ist das kein Problem. Was zwei Punkte sind, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist 500 Meter vor und hinter der Wechselzone ist Windschatten Verbot aufgehoben. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, weil da hat man schon genug mit anderen Sachen zu tun. Das finde ich auch gut. Auch wenn viele Leute gleichzeitig losfahren, kommt man aus dem Windschatten gar nicht raus.
Ja, und da geht gar nicht anders.
Ja, und da gibt es auch nicht irgendjemand, der genau nach 500 Metern steht und sagt, raus, 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 sondern das ist auch dann okay, wenn es nochmal 20, 30 Meter länger dauert. So. Und in Verpflegungsstationen ist es auch kein Problem. Also davor genau. Und danach würde ich jetzt sagen, drückt auch jeder mal ein Auge zu, besser. Es ist mal nicht ganz so, wenn man 3 Meter vor der Versorgungsstation doch in die 12 Meter einfährt und es passiert nichts, als es würde irgendwas passieren. Und auch wenn man danach nicht gleich loskommt, ist auch okay. Aber Das sind so die zwei Bereiche, da muss man sich keine Gedanken machen, da ist das sowieso aufgehoben.
Ja, genau. Ich denke, die Windschattenregel ist schon
Ja,
eine der prominentesten.
ich
Die
glaube auch,
kennen
ja.
wahrscheinlich alle. Eine Regel, die nicht allen bekannt ist oder die vor allem für Neulinge wahrscheinlich auch interessant ist, ist die Regel zum Helm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Vorgaben. Du musst zum Beispiel den Helm geschlossen tragen, bevor du überhaupt eincheckst. Der wird dort überprüft. Und dann wird
Vor
eben auch
dem
geguckt, ob die.
Rennen, wenn du dein Fahrrad eincheckst.
Genau, meistens am Tag davor oder wenn es eben ein kurzes Rennen ist, am selben Tag müssen die Kinnriemen geschlossen sein, sodass man erkennen kann, okay, der Helm ist nicht einfach locker und lommelig, sondern auf jeden Fall sicher. Und dann steht auch, dass man den Helm an dem Fahrrad nicht geschlossen haben darf, habe ich aber auch schon öfter gesehen, dass man den Helm halt einfach mit dem Riemen zu ans Rad hängt, weil es manchmal gar keine andere Möglichkeit gab, ihn irgendwie zu befestigen. Also auch das sind dann wieder so Grauzonen, würde ich sagen. Was aber auf jeden Fall vorgesehen ist, ist, dass du den Helm oder dass du den Helm tragen musst, bevor du dein Rad aus der Wechselzone schiebst. Also eigentlich erst Helm, Brille, Schuhe und so weiter anziehen und dann das Rad aus dem Ständer nehmen. Und dasselbe gilt eben auch, wenn du zurückkommst wieder in die Wechselzone, dass du den Helm erst abnehmen darfst, wenn du das Rad auch wieder zurückgestellt hast.
Und wichtig ist, dass man den Helm dann auch dort abnimmt.
Ja,
Wenn man
tatsächlich.
den Helm auflässt und man läuft mit dem Helm aus der Wechselzone, dann sollte man ihn auflassen, weil abgeben darf man ihn offiziell nicht.
Ja, aber es steht da, du darfst nicht den Radhelm auf die Laufstrecke nehmen. Das steht da explizit, so
Okay, auch noch.
bescheuert das ist. Also weil, wahrscheinlich die meisten machen es intuitiv, den Helm ab. Aber wir haben auch schon mal jemanden mit dem Helm auf der Laufstrecke gesehen und ich glaube, der hat es dann auch bereut oder dem ist dann ordentlich warm geworden. Aber ich glaube, der hat dafür keine Strafe bekommen oder sowas. Das war halt einfach beim Tübingen Triathlon. Der war schon gestraft genug mit seinem
Ja,
Helm.
das glaube ich auch. Die Strafe war, dass er den Helm noch auf hatte. Ich glaube, mehr braucht es dann echt nicht mehr. Wenn du in der Sonne dann durch eine Altstadt hetzen musst und noch einen Fahrradhelm auf hast, das wird, glaube ich, extrem warm. Aber ich wollte nur daran erinnern, man sollte ihn dann, wenn man das Fahrrad wieder eingehängt hat oder abgestellt hat, dann sollte man ihn auch abnehmen.
Genau. Und ansonsten gibt es in der Wechselzone noch so ein paar Besonderheiten, wie wenn es da eine Box gibt, zum Beispiel so eine gelbe Postbox. Dann musst du die benutzen, dann musst du deine Sachen alle da reintun. Und es gibt auch eben bei den Junioren zum Beispiel auch so richtig krasse, fiese Strafen. Also wenn dann da ein klitzekleines Ding rausguckt, dann kriegst du schon eine Zeitstrafe und so weiter. Also da, ja, wird es nochmal einen Ticken schärfer gehandhabt als so bei uns 0815 Normalos, sag ich mal, oder bei uns Normalsterblichen. Da können wir manchmal froh sein, dass da nicht ganz so genau geguckt wird. Ja, ich glaube, Wechselzone und Laufen ist ansonsten relativ selbsterklärend. Bei der DTU steht da nicht sehr viel in dem Abschnitt. Das sind irgendwie vier Sätze. Bei World Triathlon, also ehemals die ITU, steht noch, du darfst nicht krabbeln. Und da ist, glaube ich, auch ein Hinweis auf, also du darfst gehen und laufen, aber nicht krabbeln. Und irgendwo steht auch noch ein Hinweis zu den zugelassenen Schuhen. Da orientieren sie sich tatsächlich an World Athletics, also der Organisation, die wir, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen haben, wo geregelt wird, welche Schuhe zugelassen sind und welche nicht. Und bei
Also.
Ironman ist es auch noch mal ein bisschen genauer der Hinweis, dass eben welche Höhe die Schuhe haben dürfen, wie viele Carbonplatten da verbaut sein dürfen, natürlich nur eine, und dass das eben offiziell zugelassene Schuhe sein müssen, betrifft die wenigsten Age-Grouper, würde ich mal behaupten, aber könnte natürlich trotzdem sein.
Ja, ja,
Für die
ja.
Profis, die müssen sich dann eben das genehmigen lassen oder schauen, ob die Schuhe wirklich zugelassen sind.
Ja.
Ja, gut.
Du hast hier noch eine Regel und zwar nur ein zugelassener Wettkampf. Das
Ja,
ist so
genau.
eine Besonderheit. Ich glaube, wenn man nicht in einem Triathlonverein ist, wenn man jetzt nur zum Spaß Triathlon macht, dann kann man auch bei Veranstaltungen teilnehmen, die nicht lizenziert sind. Aber Wenn man, glaube ich, an einem nicht von der DTU zugelassenen Wettkampf teilnimmt und einen Startpass hat, dann könnte man ein Problem bekommen.
Ja, genau. Das ist tatsächlich der Wortlauf, laut das eben DTU-Startpassinhaber bei einem nicht durch die DTU oder einen der Landesverbände genehmigten Wettkampf nicht starten dürfen. Und deswegen, also ist eigentlich auf den meisten Websites von Triathlon-Wettkämpfen auch dieses Zeichen von der DTU. Das ist so ein kleines blaues Schild, wo dann drauf steht, genehmigt, dann und dann. Also irgendein Datum ist da meistens vermerkt, damit man weiß, dass das auf jeden Fall ein offizieller Wettkampf ist. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Veranstaltungen, die
Ja,
das
aber gibt
irgendwie
es. Habe ich,
umgehen
ja. Aber
oder
habe ich schon mal
so.
gesehen. Es gibt es schon, es also sind selten. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist so eine Regel, die kennen viele nicht. Und das ist auch so eine Regel, die glaube ich, also ich habe noch nie davon gehört, dass jemand, also ich habe, mir hat schon mal jemand erzählt, dass er jemand kennt, dem das passiert ist, aber ich selber kenne niemanden, der mal bei sowas gestartet ist und dann deswegen Probleme mit der DTU bekommen hat. Aber es kann natürlich passieren.
Ja, genau. Und lustigerweise ist diese Strafe dafür recht hoch. Also es gibt verschiedene Strafen, die sind gestaffelt nach Verwarnung. Da passiert eigentlich noch nichts. Zeitstrafe, dann musst du halt, wird entweder Zeit draufgerechnet auf dein Finish oder du musst irgendwo in einem Penalty-Zelt warten. Dann gibt es die Disqualifikation, den sofortigen Ausschluss vom laufenden Wettkampf. Das passiert vor allem, wenn du irgendwie den Kampfrichter beleidigst oder sowas. Und dann gibt es die Sperre. Und die Sperre heißt, du darfst dann auch auf keinen anderen Wettkämpfen mehr starten. Also es gilt nicht nur momentan, sondern dann für einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, das kann schon wehtun, wenn man vorhat, noch öfter Triathlon zu machen. Und für dieses Vergehen, dass du eben bei einem nicht genehmigten Wettkampf startest, kannst du eine Sperre bekommen.
Ja,
Also ja,
ja, ja.
ist schon ziemlich saftig, würde ich sagen. Aber ich kenne, wie gesagt, auch keinen Wettkampf, bei dem das der Fall wäre. Wir haben zum Beispiel eine Liste bei uns auf der Seite mit Triathlon-Wettkämpfen, die toll sind und auch genehmigt sind und wo alle Daten auch hinterlegt sind. Also könnt ihr gerne mal schauen. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Regeln, richtig? Also quasi Nummer 10 plus und eine Bonusregel.
Ja, obwohl das gehört ja irgendwie zusammen. Also das eine ist eben, dass es wettkampfspezifische Regeln gibt. Also früher, das möchte ich hier auch nochmal kurz anhängen, früher gab es zum Beispiel die Ausnahmeregel, dass man in Rot Musik hören darf, dass man Kopfhörer benutzen darf. Ich weiß nicht, ob es dann auch quasi nur Kopfhörer mit internem Speicher, damit man kein Smartphone dabei hat, aber es gab da mal die Zulassung, dass man Musik am Kanal hören darf. Das war einfach dem geschuldet, dass der Kanal mental hart ist. Wenn man halt nur Kanal hoch und runter läuft, dann ist halt schon, ja, langweilig. So, und die Regel gibt es jetzt aber zum Beispiel nicht mehr, aber das wäre quasi so eine wettkampfspezifische Regel. Lotte hat hier aufgeschrieben, es gibt im Allgäu ein Segment, oder das gab es jedenfalls mal, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird, aber wenn die Strecke sich nicht verändert, wird es gleich bleiben. Gibt es ein Segment, da ist Überholverbot. Ist einfach dem geschuldet, dass da schon viel passiert ist und dass die Region, die Behörden dort sagen, ihr kriegt diesen Wettkampf nur genehmigt, wenn da Überholverbot ist. Weil wir nicht wollen, dass da nochmal irgendjemand stirbt oder schwer verletzt wird oder sonst irgendwas. Und das ist jetzt zum Beispiel nur als Hinweis für alle, die da starten. Das ist zum Beispiel so, und das wird auch in der Wettkampfbesprechung gesagt, deswegen ist es immer sehr sinnvoll, in die Wettkampfbesprechung zu gehen. Dieser Bereich wird gemessen. Es liegt eine Matte oben und es liegt eine Matte unten. Das heißt, man wird oben getrackt, wann man einfährt und man wird unten quasi getrackt, wenn man ausfährt. Bedeutet, da muss kein Kampfrichter stehen, da muss gar niemand sein. Auf den Ergebnislisten sieht man genau, wenn zum Beispiel Lotta zuerst eingefahren ist oben, ich danach über die Linie gefahren bin und getrackt wurde und ich unten aber vor Lotta rausfahre, dann ist ganz klar, ich habe Lotta überholt und dann werde ich disqualifiziert. Aus, fertig. Das ist eine der seltenen Fälle. Wir sind oben lang gefahren, das ist so ein bisschen eben oben, bevor es da bergunter geht. Da stand ein Kampfrichter mit dem Motorrad am Straßenrand. Nicht oben, sondern ein bisschen weiter weg. Kam einer an mir vorbei, der musste unbedingt wieder irre den Berg runterschießen. An mir vorbei in der Überholzone. Ich fand es sehr gut, weil das Motorrad mit der Weste kam gleich hinterher. Aber das ist halt, da bist du raus. Und das sind halt so spezielle Regeln, die sollte man sich immer angucken. Es kann sein, dass er die Regel nicht kannte, aber muss ich ganz ehrlich sagen, selber schuld, wäre bei der Wettkampfbesprechung gewesen oder hätte halt die Ausschreibung gelesen, hätte er das gewusst. Aber er war umsonst im Allgäu, weil die Zeit, egal wie schnell er war, hat ihm nichts gebracht.
Ja, also Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das gilt hier wie auch in der STVO oder sonst wo. Deshalb besser gut informieren und
Ja.
auch die Wettkampfbesprechung beachten. Man denkt zwar immer, ach, das weiß ich doch alles schon, oder man unterhält sich dann irgendwie mit Bekannten und dann verpasst man eben solche wichtigen Regeln. Im Allgäu wird es meines Erachtens mit Disqualifikation geahndet und
Ja.
das ist dann, wie gesagt, schon schmerzhaft, wenn man extra dafür dahin gefahren ist und vielleicht ja, 3 Tage Urlaub noch gebucht hat oder sonst was. Also man gibt dafür Geld aus, man hat dafür trainiert. Das ist
Das
es
ist
nicht wert, dann irgendwie eine Minute schneller zu sein als derjenige, der vor einem fährt und der einem zu langsam ist.
ja, und es ist auch einfach, muss man ganz klar sagen, man quält sich auch da hoch, um da runterfahren zu können. Und schon alleine das ist ja, es bringt einem gar nichts. Aber ich glaube, so Leute wird es immer geben. Es sind nicht viele, es sind immer nur eine Handvoll. Aber unsere Hörer sind ja clever und kriegen hier die guten Tipps. Und dann ist das, glaube ich, ganz gut, einfach das auch so mit der Geschichte zu verknüpfen. Ich glaube, im Allgäu weiß jetzt jeder Bescheid. Wer hier zugehört hat, der weiß, oh, da gibt es eine Strecke, da gibt es einen Teil, da darf ich nicht überholen. Das ist gut ausgeschildert, wird auch in der Wettkampfbesprechung erklärt. Unsere Hörer machen den Fehler nicht mehr. Da bin ich mir sicher.
Ganz genau, weil Mission Triathlon Hörer und auch Mitglieder des Racing Teams wissen mehr.
Auf
Also
jeden Fall.
so ganz allgemein kann man bei uns natürlich sehr viele kostenlose Tipps abgreifen hier im Podcast und sich immer schlau machen. Man muss gar nicht ChatGPT fragen. Meistens ist das praktische Wissen doch noch oder der Wissensschatz doch noch etwas größer und hilfreicher als das, was einem die KI sagt. Ach ja, du hast ja recht, genau.
Also da kann man auch ganz klar sagen, wir sind mittlerweile so präsent in dem Bereich, also in dem großen Topf, aus dem ChatGPT sein Wissen zieht. Vieles, was ihr da über Triathlon hört, kommt von uns. Das heißt, ihr könnt auch gleich uns fragen. Oder ihr kommt halt ins Racing-Team, dann seid ihr direkt an der Quelle. Da gibt es sowieso immer mehr Insights als natürlich hier. Wir haben aber noch eine Regel, steht hier noch.
Korrekt,
Und
genau.
das ist vielleicht auch ganz gut. Das würde Blüten treiben, wenn es diese Regel nicht geben würde. Ja, bitte.
Ja, und das ist eine Sache, die ganz zum Schluss nochmal darüber entscheiden kann, ob dein Rennen eben gut läuft oder nicht. Bei Ironman gibt es den netten Zusatz Finish Line Conduct. Und da wird davon gesprochen, dass Freunde, Familienmitglieder inklusive Kindern oder andere Zuschauer nicht die Finish Line zusammen mit dem Athleten überqueren dürfen. Und es sind auch explizit Haustiere nicht erlaubt. Also, du darfst nicht mit deinem Hund, mit deinem Baby, mit deiner Frau, mit deiner Oma oder sonst wem gemeinsam quasi diesen Hall of Fame mehr oder weniger zusammen ablaufen und dann durch den Zielbogen marschieren. Dann wirst du nämlich disqualifiziert. Klingt wirklich crazy. Und wir haben wahrscheinlich alle die Bilder im Kopf von Athleten, die das getan haben. Bei Challenge zum Beispiel wird es eigentlich immer so gehandhabt. Da können die Eltern mit ihren Kindern einlaufen, mit Zwillingen auf dem Arm oder mit was auch immer, der ganzen Bagage hinten dran. Das ist da okay, aber bei Ironman halt nicht. Und
Nee, nee,
deshalb ist
nee,
es.
da würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es ist okay, wenn du deine Kinder zum Beispiel, Staffeln gehen auch zusammen, aber ich wäre vorsichtig, die ganze Familie mitzunehmen.
Okay, gut. War jetzt
Das,
vielleicht ein bisschen übertrieben mit der ganzen
ja,
Bagage,
bevor,
aber ich
ne,
habe
bevor
Bilder
du, bevor
auch
du.
noch mal gesichtet vom letzten Jahr. Da waren auf jeden Fall Leute mit mindestens 2 Kindern an der Hand.
Ja, mit Kindern habe ich schon viel gesehen. Es gibt ja auch eine Kinderbetreuung. Also ich glaube, das ist was anderes, wobei man da, glaube ich, auch Bescheid sagen sollte, dass man das macht. Habe ich mich nie, noch nie. Aber bevor wir hier sagen, du darfst da alle mitnehmen, das ist auch beim Challenge nicht so. Gerade je voller das Stadion ist, je später der Abend, da ist eh viel los. Das Problem, und das ist ja der große Punkt, gerade auch zum Beispiel beim Challenge, das Problem ist auch, du hast ja dann quasi nur den Athletenkanal in die Versorgung rein. Wenn du da die ganzen Leute aussortieren müsstest, Kinder sind vielleicht nicht so schlimm, aber dann hast du irgendwie Vater, Mutter, drei Freunde mit dabei und die stehen dann alle da rum und futtern sich am Athletenbuffet durch, dann wird es ein bisschen problematisch so. Ich denke, das ist auch ein
Okay.
Stück weit, warum man das bei Ironman so macht, wobei ich jetzt, also in Hamburg weiß ich es noch nicht, aber in Frankfurt hätte man die Möglichkeit, die Leute auch aus dem Kanal wieder raus zu schleusen nach dem Ziel, aber das wäre ja verrückt. Dann hättest du die ganzen Leute da stehen, dann wollen sie alle Fotos machen, dann laufen sie nochmal durch, blockieren alle anderen. Was du da
Genau,
für
es ist auf
Zielfotos
jeden Fall auch ein
hättest.
Platzproblem, weil das ist
Ja.
ja ein recht enger Zielkanal und
Ja.
heutzutage musst du auch immer die Sicherheitsvorkehrungen
Ja.
berücksichtigen, weil wenn dann da jemand rumläuft mit einem T-Shirt, mit irgendeiner Botschaft oder einer Bombe oder sonst was, der
Ja.
mag dein Vater oder dein Kind sein,
Ja,
also
oder auch
dein
nicht.
Kind wird es vielleicht
Ja,
nicht tun, aber
sieh mal, die Kinder mit
der
den
mag mit dir
Bomben.
verwandt sein, dieser Mensch. Aber trotzdem kann er potenziell eben ein Sicherheitsrisiko bergen und dementsprechend ist er wahrscheinlich auch. Also ich glaube, dass das auch ein Hintergrund dessen ist oder dieser Regel ist. Abgesehen vom Platz.
Ja, das kann gut sein. Vor allen Dingen überlege dir, was das für Bilder geben würde. Dann müsste man mit dem einen Kind nochmal reinlaufen, mit dem anderen Kind nochmal. Der eine hätte seinen Papagei dabei, der andere hätte zwei Katzen dabei. Also da würde wahrscheinlich alles durchs Ziel getragen werden, mit dem man irgendwo mal ein Finisher-Foto haben möchte. Ich meine, es wäre wahrscheinlich ein Stück weit schon lustig für Außenstehende, aber für alle, die hinterher kommen und für alle, die da helfen und das organisieren müssen, wäre es die Hölle. Also das ist vielleicht schon ganz sinnvoll so.
Ja, genau. Und wie gesagt, hier nochmal der eindringliche Hinweis, wenn du irgendwo startest, sei es ein Ironman oder ein Challenge-Rennen oder ein Rennen von einem unabhängigen Veranstalter, informier dich bitte vorher nochmal explizit. Wenn du nicht sicher bist, frag die Kampfrichter, die sind meistens auch sehr hilfsbereit. Vielleicht nicht mitten im Rennen, sondern dann lieber einen Tag vorher beim Check-in
Ja.
oder an der Information. Da kriegt man meistens alles, was man braucht. Man kann auch selber noch nachlesen. Lesen und sich informieren und sich austauschen in Online-Foren oder eben nachfragen beim Coach oder bei uns oder sonst wo. Aber Unwissenheit schützt, wie gesagt, nicht vor Strafe und manchmal variieren oder differieren diese Regeln einfach von Event zu Event. Deshalb nicht drauf verlassen oder berufen, dass es hier so ist und da nicht. Jeder ist selbst dafür verantwortlich.
Wettkampfversprechung ist immer eine gute Idee. Eine gute Idee ist übrigens auch immer, uns Kaffee zu spenden. Dafür sollten wir uns hier auf jeden Fall nochmal bedanken, denn wir haben
Oh
zwei Spenden
ja.
bekommen. Einmal für Kaffee und Kuchen. Jannik, herzlichen Dank. Das haben wir uns gestern gut schmecken lassen. Und das andere war von Fabian, ne?
Korrekt, genau. Der hat auch nochmal explizit auf die Ernährungsfolgen hingewiesen, die ihm als Veganer weitergeholfen haben. Und es freut uns natürlich riesig, dass dieses Wissen natürlich auch über den Sport hinaus weiter nachwirken, sag ich mal. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Anerkennung, für euer Lob, für euer Dank. Wir machen das sehr, sehr gerne für alle und wir machen das hier auch ohne irgendwelche externe Werbung, so
Nee.
dass niemand irgendwas kaufen muss, was er nicht kaufen will oder sich auch keinen Werbespot anhören muss, den er nicht hören will. Wir sind unabhängig, wir sagen unsere Meinung und sind nicht von irgendjemandem beeinflusst, der uns das vorgibt. Also ich finde, das ist auch schon was wert.
Ja, das Einzige, was ihr euch anhören müsst, ist unsere tolle Werbung für unser Racing-Team und das ist einfach überragend gut. Und da geht es übrigens übermorgen, also wenn ihr es hört, morgen, für uns schon zum Teamcamp. Da könnten wir auch mal eine ganze Folge dazu machen, was da alles so passiert ist und was wir bis dahin noch organisieren müssen. Aber das wird richtig geil. Da haben wir richtig Bock drauf, mit unseren Teamleuten ein bisschen zu trainieren und da auch noch ein bisschen Wissen weiterzugeben. Was ihr aber, also wenn ihr jetzt von dieser Folge oder von anderen Folgen begeistert wart, vielleicht kennt ihr uns auch nur über diese Folge, dann lasst ein Abo da. Wenn ihr uns schon öfter und mehr zuhört, dann 5-Sterne-Bewertung geben. Das hilft uns extrem. Das ist ein super Aufwand hier. Wir machen das gerne, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen weiterkommen und wir müssen uns irgendwie auch finanzieren. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns einfach da positiv bewertet und indem ihr quasi dafür sorgt, dass wir mehr gesehen werden. Und wir können dann weiter dafür sorgen, dass eure Performance noch besser wird. So, das ist der Deal. Wir liefern Wissen, ihr liefert die positiven Bewertungen und damit erobern wir die Welt.
So
Wir machen.
ungefähr. Jetzt haben wir wirklich Überlänge schon wieder.
Ja,
Wir sollten endlich mal Schluss machen.
wir machen
Ich hab's doch
hier.
gesagt, dies mit den Regeln dauert 3 Stunden.
Wir machen jetzt schnell Schluss, weil Camp vorbereiten und so. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Training. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann. We'll be right back.